Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich bin nicht alleine und ich freue mich total, dass das klappt und dass sie sich die Zeit nimmt. Anne Schmuck ist nämlich hier. Hallo Anne.
Hallo Lena.
Du bist NFP-Beraterin und absolvierte Expertin in Sachen Hormonen, Fruchtbarkeit und auch Verhütung. Verhütung wird jetzt heute nicht so eine Rolle spielen. Das ist ja ein Kinderwunsch-Podcast, aber ich glaube, wir können vielleicht so ein bisschen uns bestimmte Fruchtbarkeitsmythen oder auch Missverständnisse mal angucken, wo du echt gut aufklären und aufräumen kannst. Ich habe auch ein paar Fragen von einigen meiner Hörerinnen, Podcast-Hörerinnen oder auch Followerinnen. Ich freue mich einfach, dass du hier bist. Vielen Dank.
Ich freue mich auch total und ich finde es ganz schön, dass du das gerade auch gesagt hast, denn dieses Thema mit Zyklusbeobachtung zur Verhütung, ja, das ist für viele Frauen erstmal so der Einstieg, aber eigentlich meint ja Zyklusbeobachtung einfach den eigenen Körper kennen und die eigene Fruchtbarkeit kennen. Und das ist im Grunde erstmal eine Methode, die hat gar keinen Selbstzweck, sondern die hat einen Selbstzweck, nämlich, dass ich meinen eigenen Körper verstehe. Aber ob ich dann damit schwanger werde oder eben gezielt vermeide, schwanger zu werden, das ist letztlich einfach eine Entscheidung, die jede für sich treffen kann. Und das ist also gar nicht so, die Methode ist nur zur Verhütung oder nur zum Schwangerwerden. Es ist eigentlich eine Methode, die beides möglich macht. Und das ist auch für viele meiner Klientinnen eigentlich der Mehrwert, dass sie halt sagen können, ja, ich habe jetzt den Kinderwunsch, ich möchte jetzt schwanger werden, aber wenn das Kind irgendwann da ist, dann stellt sich ja die Frage nach Verhütung wieder, dann kann ich auch verhüten mit der Methode oder andersrum. Ich kann jetzt noch 2 Jahre verhüten und meinen Körper kennenlernen und dann, wenn es dann soweit ist und ich schwanger werden möchte, dann kann ich das. Also das ist eigentlich eine sehr flexible Methode und insofern, glaube ich, sind wir schon ganz richtig hier heute zusammen.
Absolut, das ist perfekt, weil es sich immer der Lebensphase anpasst, in der man gerade ist. Also man kann sie wirklich dafür nutzen und es ist halt, und das finde ich so großartig, eine Selbstermächtigung und eine Selbstwirksamkeit und eine, also im Kinderwunsch haben wir so oft das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, weil wir das ja einfach nicht kontrollieren, also niemand kann das kontrollieren. Ja. Das ist in unserer Leistungsgesellschaft immer so vor der Wand gerannt. Ja. Eigentlich, ne, du musst nur fleißig sein, dann kommst du schon ans Ziel. So ist es beim Kinderwunsch nicht. Aber wenn ich meinen Körper so gut kenne, die Signale verstehe, wirklich mit ihm kommunizieren kann, dann ist das eine Art von, na, Kontrolle ist ein blödes Wort, wie würdest du es nennen?
Ich glaube, es ist Selbstwirksamkeit, weil es macht letztlich, dass ich ein Stück weit, also es hört sich, ich weiß, es ist schon so ein bisschen paradox, es ist eigentlich, ich tue was und komme aber dadurch wieder mehr ins Vertrauen und kann wieder mehr loslassen. Das ist, ja genau, auf den ersten Blick paradox, aber es funktioniert tatsächlich gut, weil dieses, ich lerne meinen Körper kennen, ich lerne auch, mein Körper macht ganz viele Sachen ganz richtig. Ne? Ich bin im Kinderwunsch, ja, es ist ja häufig so, dass auch dieses Gefühl entsteht von, ich schaffe nicht, schwanger zu werden, mein Körper tut, macht das nicht, ne? Er funktioniert nicht richtig, dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung und irgendwas ist falsch mit mir. Und durch die Zyklusbeobachtung und das Wissen, was damit auch entsteht, kommt dieses Vertrauen oft einfach ein großes Stück zurück. Und ich glaube, das ist eigentlich der große Mehrwert, dass es auch Entlastung bietet natürlich, wenn ich verstehe, okay, warum macht mein Körper das? Wieso ist vielleicht mein Zyklus unregelmäßig? Wieso bin ich bisher nicht schwanger geworden? Woran kann das liegen? Also es ist einfach ein Stück weit auch natürlich mehr Wissen, was mir hilft, auch Ursachen zu finden. Und aber eben auch, was Entlastung schenkt. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was im Kinderwunsch und auch sonst im Leben einfach sehr, sehr hilfreich ist.
Es ist irre, dass du das gerade ansprichst, weil ich mich damit so sehr gerade beschäftige, das so auf den Punkt zu bringen, was mir eigentlich meine Arbeit bedeutet, ob jetzt im 1:1 mit Klientin oder auch in meinem Podcast. Ich möchte Entlastung schaffen. Ich möchte den Druck rausnehmen. So dieses, okay, mal hier, jetzt mal nicht leisten, du musst hier nichts leisten, so, weißt du, das möchte ich irgendwie gerne vermitteln, deswegen ist das so schön, dass du das gerade ansprichst. Und genau, und das kann einem halt totale Hinweise geben, ne, weil wenn ich jetzt merke, aha, ich habe eine relativ kurze zweite Zyklushälfte oder ich habe eine relativ kurze erste Zyklushälfte oder eine lange oder was auch immer, dann kann mir das schon mal Hinweise geben auf eine mögliche Diagnose. Also wenn wir zum Beispiel sagen, die zweite Zyklushälfte ist irgendwie ein bisschen, was ist überhaupt eine kurze zweite Zyklus? Oder warte mal, sollen wir vorher erstmal anfangen? Ich habe schon mal NFP-Grundlagen-Dings so vermittelt, aber sollen wir das vielleicht vorneweg erstmal einmal kurz machen, damit wir alle
Ich
ins
habe gerade
Boot holen?
gedacht, genau, jetzt sind wir schon
Ja.
so reingehüpft. Vielleicht machen wir einen Schritt zurück. Ich weiß nicht, wie tief deine Hörerinnen im Thema sind, aber vielleicht ist es einfach schön, so einen kleinen Einstieg zu machen
Ja,
und nochmal einen
absolut.
Schritt zurückzugehen und zu gucken, was ist das überhaupt? Ja, sollen wir das machen?
Gerne, super
Ja.
gerne, ja.
Genau, also ja, NFP, das ist die Abkürzung für natürliche Familienplanung. Das ist auch eher ja so ein bisschen sperrigerer Begriff und viele Menschen, die das hören, die haben eher dann andersrum den Gedanken, ja, Familienplanung, also ist es nur zum Schwangerwerden. Das habe ich ja gerade schon gesagt, das meint tatsächlich einfach, den eigenen Körper so gut kennenzulernen und die Zeichen, die die eigene Fruchtbarkeit am Körper hinterlässt, diese Zeichen lernen zu verstehen und zu deuten. Um eben dann durch Beobachtung des eigenen Körpers zu wissen, wann bin ich fruchtbar und wann nicht. Und das ist eine spannende Sache, weil diese Zeichen, die die Fruchtbarkeit hinterlässt, die sind eigentlich relativ deutlich. Nur haben wir einfach nicht gelernt, diese Zeichen zu verstehen. Die meisten von uns wachsen, glaube ich, auf, und lernen ziemlich wenig über ihren Körper, beziehungsweise über ihren Zyklus und über die Fruchtbarkeit. Und das ist eigentlich wie so eine Geheimsprache, die der Körper spricht. Und wenn man die einmal verstanden hat, dann ist es sehr deutlich und man denkt, Mensch, warum habe
Wie
ich das all
konnte
die
ich das
Jahre vorher nicht
übersehen?
verstanden? Genau, und deshalb ist das mir auch so wichtig, das zu vermitteln, weil ich glaube, es schenkt eben so viel Selbstwirksamkeit, wenn man da den eigenen Körper gut kennt. Und das ist im Grunde das Ziel der NFP, also die Fruchtbarkeit einzuschätzen anhand von Körperzeichen, die sich verändern. Diese Zeichen sind zum einen der Zervixschleim als Östrogenmarker und die Körpertemperatur als Progesteronzeichen. Das heißt, es sind zwei Körperzeichen, die sich aufgrund der Sexualhormone im Zyklus verändern. Also die tun das nicht einfach ohne Grund und sozusagen random, sondern die verändern sich aufgrund von hormonellen Veränderungen. Und das ist eben der Grund, warum diese Zeichen so gut nutzbar sind, um daraus rückzuschließen auf die Sexualhormone und damit eben auf das, was gerade im Zyklus passiert. Das heißt, in der ersten Zyklusphase bis zum Eisprung steigt das Östrogen immer weiter an. Das ist quasi die Konsequenz, aus der Eireifung. Die Eibläschen wachsen, die werden größer, bereiten sich für den Eisprung vor und damit steigt das Östrogen. Und dieses Östrogen verändert den Zervixschleim. Das heißt, ich kann einfach von zu Hause aus mit ein bisschen einarbeiten quasi in das Thema Zervixschleim, kann ich von zu Hause aus jeden Tag sehen, wie weit ist denn die Eireifung? Ich kann sehen, wann nähert sich denn der Eisprung? Das ist total cool, weil ich eben auch in längeren Zyklen sehen kann, wann kommt es zum Eisprung? Indem ich dieses steigende Östrogen über den Zervixschleim beobachte, der wird flüssiger, spinnbarer, glasiger, nasser, je näher der Eisprung kommt, je höher das Östrogen ist. Wenn dann die Eizelle gesprungen ist, dann folgt der Temperaturanstieg, weil dann Progesteron gebildet wird und dieses Progesteron erhöht die Körpertemperatur. Das heißt, ich kann über das Messen der Aufwachtemperatur am Morgen hinterher in so einem ganzen Zyklus quasi zwei verschiedene Temperaturniveaus sehen. Ich kann tiefe Temperaturen sehen in der ersten Zyklusphase bis zum Eisprung und höhere Temperaturen in der zweiten Phase nach dem Eisprung. Und kann daraus dann ein sehr klares Bild gewinnen, nämlich zum einen über den Zervixschleim kann ich rechtzeitig vorher merken, wenn der Eisprung kommt. Das ist im Kinderwunsch besonders wichtig, weil ich eben vorher sehe, wann bin ich wirklich hochfruchtbar. Wir wissen ja mittlerweile, dass die höchsten Chancen für eine Schwangerschaft nicht am Tag des Eisprungs selbst sind, sondern eben schon vorher. Das heißt, ich brauche ja ein Körperzeichen, was mir verrät, wann sich der Eisprung nähert. Und das kann eben der Zervixschleim. Der verändert sich quasi wirklich Stück für Stück, wird immer flüssiger, glasiger, spinnbarer, bis es dann eben zum Eisprung kommt. Das heißt, das sind die Tage mit der besten Chance auf eine Befruchtung. Und ich kann dann aber auch anschließend sehen über die Temperatur, wenn die angestiegen ist, dass der Eisprung auch wirklich stattgefunden hat. Das ist im Kinderwunsch zwar auf den ersten Blick zum Schwangerwerden dann nicht mehr so relevant, dass ich weiß, wann der Eisprung vorbei ist. Das ist aber oft sehr entlastend für die Paare, wenn sie nämlich dann wissen, okay, jetzt ist für diesen Zyklus der Eisprung durch. Das heißt, ab jetzt können wir Sex haben, wenn wir Lust haben. Und wenn wir das nicht haben, dann lassen wir es. Es gibt jetzt einfach keinen Zeugungsstress mehr sozusagen, in Anführungszeichen, was einfach oft ja auch ein Thema ist, dass man da eben Entlastung braucht ein Stück weit. Und als zweites ist es eben vor allem auch ein wirklich gutes Diagnosekriterium, weil ich über die Temperatur eben sehen kann, dass überhaupt ein Eisprung stattgefunden hat.
Exakt.
Und was du gerade schon angesprochen hast, ob die zweite Zyklusphase, die Progesteronphase, lang genug ist für eine Einnistung und für das Aufrechterhalten der Schwangerschaft. Das heißt, Beide Zeichen haben eine Aussagekraft, nur eben auf verschiedenen Ebenen. Und beides zusammen macht eben diese Selbstwirksamkeit, von der wir gerade schon gesprochen haben, weil ich einfach gar nicht viel anderes brauche. Ich brauche keine Technik, ich brauche keine Tools, ich brauche nicht irgendwie ständig einen Arzt, eine Ärztin, die mir sagen, ja, jetzt gerade oder jetzt gerade nicht, sondern ich kann eben selber einschätzen, wann ist das Timing optimal, ist mein Zyklus gesund von den äußeren Umständen her, eben von der Progesteronphase zum Beispiel, habe ich überhaupt Eisprünge? Und so weiter. Und das ist tatsächlich einfach ein wirklich, wirklich großer Mehrwert und eine große Hilfe, um schwanger zu werden.
Total, ich finde, das ist richtig ein Geschenk vom Körper, dass er einem das so klar sagen kann, dass ich eigentlich komplett unabhängig sein kann, wenn ich das möchte, ne? Also vielleicht um einmal ganz kurz auch die mit ins Boot zu holen, die noch gar nichts davon gehört haben. Der Zervixschleim, falls ihr das noch nie gehört habt, ist das, was viele Frauen als Ausfluss bezeichnen. Also es ist im Grunde so, dass, pass auf, jetzt versuche ich es zu erklären. Wir haben ja vor Jahren einen NFP-Kurs gemacht, ne, mein Mann und ich. Ich habe damit ja auch Jahre, also lange verhütet und vor allem meinen Kinderwunsch halt, ne, begleitet damit oder mir angeguckt. Es bildet sich am Muttermund ein Pfropf und im Laufe der ersten Zyklushälfte wird dieser Pfropf weicher durch das Östrogen und flüssiger und macht eben den Muttermund quasi auf, dass die Spermien überhaupt da durchkommen. Und das, was darunter fließt von diesem Pfropf, das ist quasi der Zervixschleim. Und je flüssiger der ist, desto fruchtbarer ist man, weil die Spermien in diesem Zervixschleim wunderbar überleben können. Das ist ein guter pH-Ort sozusagen. Also unsere NFP-Beraterin hat damals gesagt, das ist für, sie erklärt das manchmal in Schulen. Und das ist quasi für die Spermien wie Snickers und so weiter. Also, weißt du, so Süßigkeiten, wo die sagen, ja, super, da hangel ich mich entlang, und so weiter. Und dann ist halt eben irgendwann der Muttermund geöffnet. Und wenn dann der Eisprung vorbei ist, kommt da wieder so ein Pfropf davor und dann ist er wieder verschlossen. Dann he heißt es eben, dass in dieser Zeit kann man nicht schwanger werden, weil da nichts durchkommt, sozusagen, ne?
Das hast du sehr gut erklärt, genau. Also
Danke.
das Östrogen macht beides tatsächlich. Das öffnet den Muttermund und löst diesen Schleimpfropf, also macht den flüssiger,
Ja.
sodass es eben in Vorbereitung auf den Eisprung quasi immer der Muttermund immer weiter aufgeht, auch weicher wird und der Zervixschleim flüssiger. Und beides zusammen, also das Öffnen des Muttermundes und das flüssiger werden des Zervixschleims, macht eben durch die Schwerkraft, dass ich als Anwenderin davon auch mehr mitbekomme, weil eben er dann durch den offenen Muttermund runterfließen kann und durch das Flüssigwerden eben auch eher fließt und dann an der Vaginalöffnung ankommt. Das heißt, ich kann außerhalb des Körpers an den Vulvalippen eben Zervixschleim finden, in der Unterwäsche manchmal auch. Und genau, das ist das, was viele Frauen als Ausfluss kennen. Und was ich meinte, als ich sagte, so, wir haben das einfach oft nie gelernt, diese Zeichen zu verstehen, weil es ist ja Ausfluss für viele Frauen tatsächlich erstmal was ganz, also eher was Negatives, wo sie denken, ah, vielleicht habe ich irgendwie, ne, eine Infektion, irgendwas ist nicht richtig. Es ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. Zervixschleim ist wirklich ein Zeichen für Fruchtbarkeit und das letztlich für Gesundheit, ne? Denn Fruchtbarkeit, also fruchtbar sein, das ist ja ein großes Risiko für den Körper. Also fruchtbar sein bedeutet, wenn es hart auf hart kommt, sozusagen im besten Fall oder eben auch nicht, je nach Perspektive, heißt das, ich muss hinterher ein zweites Leben ermöglichen. Ich muss das ernähren, also ich muss dieses Kind ja ernähren. Mein Körper muss die Kapazitäten, die Ressourcen haben, um die Schwangerschaft auszutragen. Das heißt, das ist ein Risiko für den Körper, das der Körper nur eingeht, wenn er gesund ist. Wenn die Ressourcen dafür da sind, wenn meine Nährstoffe dafür in Ordnung sind und so weiter, ich genügend Kalorien zu mir nehme und so, ne? Also es muss ja reichen, um auch dieses Kind hinterher auszutragen. Und das heißt, eigentlich kann man das, wenn man das so sieht, zu sagen, okay, also wenn ich fruchtbar sein kann, wenn mein Körper sich gesund und gut genug fühlt, um fruchtbar zu sein, das ist also eigentlich das Gegenteil von, ist es was nicht in Ordnung, sondern das ist genau das, wie es eigentlich sein soll. Das heißt, Zervixschleim ist eigentlich ein Marker für Gesundheit und gar nicht für irgendwas anderes. Also alles, was nicht unangenehm ist, also was nicht juckt, was nicht brennt, was irgendwie nicht besonders unangenehm riecht oder so ganz eine
So
seltsame Farbe
grünlich,
hat, das ist normalerweise Zervixschleim.
ja,
Ne?
genau.
Also Ausfluss meint wirklich, ich habe eine Infektion, ich habe einen Pilz zum Beispiel, es ist irgendwie so ganz bröckelig, es riecht sehr unangenehm, es brennt, es juckt. Das ist Ausfluss und muss abgeklärt werden. Aber alles andere, was keine Beschwerden macht oder irgendwie sehr auffällig ist, das ist normalerweise einfach Zervixschleim.
Ja, genau. Und vielleicht, boah, ich habe gerade wieder 100.000 Sachen gleichzeitig im Kopf, auf die ich unbedingt eingehen will. Ich hoffe, ich vergesse nichts. weil das ja auch manchmal so einen Druck ausüben kann. Oh, ist mein Cervixschleim gut genug? Das war nämlich auch eine Frage, wie kann ich den verbessern und so. Weil manchmal sieht man ja, also bei uns im Kursbuch zum Beispiel waren dann auch so richtig schöner, spinnbarer Schleim. Man konnte da so einen richtig langen Faden ziehen. Ich habe das geliebt, wenn ich so einen Cervixschleim hatte, weil ich dachte, yes, dieses Mal klappt so ungefähr. Aber der war nicht immer so, ne? Und manchmal merkt man auch nur, oh, es ist irgendwie rutschig, am Toilettenpapier oder was auch immer. Vielleicht kannst du da auch, Stichwort Entlastung und Druck rausnehmen, sagen, gibt es sowas wie guten oder schlechten Cervixschleim oder kann man den, sollte man den verbessern?
Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Das ist ganz lustig, weil ich mache auch regelmäßig Online-Seminare zum Thema Zervixschleim und oder auch Einzelberatungen mit Klientinnen, die da meistens im Kinderwunsch sind. Und das ist, wenn ich dann erkläre, was alles zu sehr gutem und sehr fruchtbarem Zervixschleim gehört, dann gibt es immer in jedem Seminar und eben oft auch in Einzelberatungen Frauen, die sagen: Oh, ach ja, krass, ja, das habe ich auch. Und das finde ich total wichtig, weil eben, wie du sagst, man hat diese Beispielbilder und man, das ist, wenn man so anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann liest man recht schnell, der Zervixschleim soll wie Eiweiß sein, den soll man so spinnen können und so. Und das ist dann ja letztlich die Erwartung, die ich anlege an meinen Körper. Und es gibt aber sehr viele Frauen, bei denen der Zervixschleim nicht wie Eiweiß sich spinnen lässt oder nicht in jedem Zyklus, bei manchen auch nie. Und das heißt überhaupt nicht, dass die nicht fruchtbar sind. Das heißt einfach nur, dass es eine mögliche Form von fruchtbarem Zervixschleim ist, dieses Eiweißartige. Und daneben gibt es aber auch einige andere. Und die sind aber
Cremig
nicht so
zum Beispiel.
präsent.
Ja, genau.
Deswegen ist es genau, wie du sagst, einfach wichtig, sich das klar zu machen. Es gibt kein Muss, wie der Körper sein muss, sondern tatsächlich das Zervixschleimmuster ist sehr individuell. Es gibt also eine bestimmte Kategorie von Zervixschleim, der für die Spermien besonders gut ist, um darin zu überleben. Das heißt, da ist ein hoher Glukosegehalt drin, also die finden darin Zucker, Nahrung, und er macht eben den pH-Wert in der Vagina basischer, sodass Spermien überleben können. So, und dafür braucht der Zervixschleim bestimmte Eigenschaften, nämlich er muss eben einen hohen Östrogengehalt haben und das kann sich optisch äußern in entweder eiweißartigem, also so dehnbarem, spinnbarem Zervixschleim oder auch in ganz flüssigem Zervixschleim, den man letztlich gar nicht so gut sehen kann, weil der so flüssig ist, dass er eigentlich wie Wasser einfach aus dem Körper rausfließt. Und wenn ich jetzt erkläre, wie man das merkt, dann bin ich mir ganz sicher, dass zu Hause manche Zuhörerinnen sitzen und sich denken, ach ja, das kenne ich, cool. Und das würde mich sehr freuen, weil ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, das zu verstehen, das hilft total. Dieser ganz flüssige Zervixschleim, den sieht man oft höchstens als nassen Fleck in der Unterwäsche, sonst meistens nicht, weil der einfach wirklich fließt. Man kann den aber trotzdem ganz gut wahrnehmen, weil dieses Fließen tatsächlich spürbar ist. Das kennen ganz viele Frauen, wenn man zum Beispiel gesessen hat oder gelegen hat und dann aufsteht. Und dann ist es vom Gefühl her so, als würde so ein kleiner Schwall aus einem rausfließen in die
Blups.
Unterwäsche. Genau, ups. Man denkt so, ups, habe ich ein paar Tropfen Urin verloren oder so, ne, ist da jetzt irgendwas aus mir raus? Das fühlt sich letztlich im Prinzip vom Empfinden her ähnlich an, wie wenn Sperma rausläuft aus dem Körper oder auch Blut bei der Menstruation. Also dieses Gefühl, dass es fließt, wenn man das kennt. Und es in dem Moment weder Menstruationsblut noch Sperma ist, dann ist es Zervixschleim. Das heißt, dieses Gefühl von, ne, ich stehe irgendwie auf und es macht so einen kleinen Schwall, der aus mir rauskommt. Ich habe das Gefühl, meine Unterhose ist nass geworden. Das ist Zervixschleim. Und zwar hoch, hoch, hoch fruchtbarer. Fruchtbarer geht's nicht. Das
Krass.
ist wirklich, und den sieht man fast immer gar nicht. So. Und dennoch ist aber, hat der alles, was Spermien brauchen. Der hat einen ganz hohen Östrogengehalt, der hat ganz viel Glukose und der macht den pH-Wert basisch und das reicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich das wahrnehme, brauche ich auch überhaupt auf nichts anderes mehr zu gucken. Ich muss nicht mal schauen, ob ich noch irgendwelches eiweißartige Zeug finde, sondern in dem Moment, wo ich das merke, weiß ich, heute ist ein hochfruchtbarer Tag.
Ach, schön, das einfach so zu hören. Ich liebe das. Dieses heute ist ein hochfruchtbarer Tag. Und es gibt aber ja auch so cremigen, der ist so wirklich so weißlich. Der kann ja auch S+, nennt man das dann. Also hochfruchtbarer Schleim ist, der wird in so Kategorien eingeteilt. Und S+ ist halt so eben der hochfruchtbare.
Genau. Dieser weiße cremige ist eigentlich eine Stufe drunter. Es gibt, ne, also so eine Abstufung. Das ist aber auch das ist nicht schlimm, denn dieser hochfruchtbare, der eben so ganz flüssig oder wie Eiweiß so ziehbar sein kann, ne? Und der muss auch nicht ewig weit ziehbar sein. Es reicht, wenn man sieht, okay, der ist dehnbar, ich kann den zwischen den Fingern behalten, so ein bisschen hin und her ziehen, ne? Der bewegt sich, das reicht schon, dass es eben dieser hochfruchtbare Zervixschleim ist. Und die Stufe drunter ist eher so dieses weißliche, cremige, dickliche, was so eher nicht vom Finger tropft, sondern eigentlich am Finger bleibt, eben eine deutliche Farbe hat, auch so ein bisschen gelblich sein kann, je nachdem. Das ist eine Stufe drunter, aber das ist nicht unfruchtbarer Zervixschleim, sondern das ist einfach Zervixschleim, der den Spermien auch Nahrung bietet und den pH-Wert auch basischer macht. Nur die Überlebenschance ist in diesem Zervixschleim in den meisten Fällen nicht ganz so lang wie in diesem eine Stufe drüber ganz fruchtbaren. Das heißt, Tage mit eher weißlichem, cremigen, dicklichen Zervixschleim, den findet man entweder in der Unterwäsche oder wenn man die Vulvalippen einfach so ein bisschen öffnet und mit dem Finger quasi über die Öffnung der Vagina streicht. Also, ne, über den, ich sage nicht so gerne Eingang, weil ich finde, die Vagina ist ja nicht nur ein Eingang,
Nee.
sondern die Vagina ist ja eigentlich
Ein
von unserem
Ausgang.
Körper aus erstmal ein Ausgang, ne, für
Ja.
Menstruationsblut, für das Baby.
Ja.
Deswegen finde ich das Wort Öffnung eigentlich passender. Es ist eine Öffnung,
Richtig gut.
die in beide Richtungen funktioniert und an dieser Öffnung kommt eben auch der Zervixschleim an. Und wenn man die Vulvalippen so ein bisschen öffnet, kann man da mit dem Finger drüber streichen und kann schauen, was man am Finger findet. Und wenn das eben so eine weißlichere, cremigere Konsistenz ist, dann ist das nicht unfruchtbar. Es ist bei den meisten Frauen dann noch nicht ganz nah am Eisprung. Bei den meisten Frauen gibt es noch eine Stufe drüber quasi. Es gibt aber auch Frauen, bei denen ist das schon das Beste, was sie sehen und das reicht zum Schwangerwerden.
Ja.
Das ist also nicht unfruchtbar, das wird oft so dargestellt, so das ist eher der schlechtere Zervixschleim. Es gibt keinen schlechten Zervixschleim,
Nee.
sondern Zervixschleim ist immer Nahrung und besserer pH-Wert. Das heißt, im Endeffekt ist die Konsistenz, die genaue Konsistenz, ist nur ein Hinweis darauf, wie nah der Eisprung wahrscheinlich schon ist.
Ja.
Aber wir wissen, Spermien können bis zu 5 Tage überleben im Zervixschleim. Das heißt, wenn mein Eisprung in 3 Tagen ist, dann ist das eigentlich ziemlich egal, ob ich heute cremigen oder diesen glasigen Zervixschleim sehe, weil 3 Tage schaffen die wahrscheinlich in beiden
Ja,
Konsistenzen.
ich wollte gerade sagen, wenn ihr den habt, ne, schickt die Jungs schon mal los. Weil das ist ja nun mal einfach so, die müssen ja auch erstmal einen Weg zurücklegen, also das Spermium, die Jungs, aber ne, das Spermium, bis es oben angekommen ist. Und dann stehen die idealerweise da parat, weil wenn die Eizelle erstmal gesprungen ist und da ist keiner, dann überlebt die vielleicht nicht mehr so lange. Ne? Man sagt immer irgendwie, also ich habe mal gehört, wenn man über 40 ist, kann es sogar sein, dass die nur noch 6 Stunden ungefähr wartet. Und wenn dann keiner gekommen ist, dann ist vorbei. So, dann ist die nicht mehr befruchtungsfähig. Deswegen denke ich immer, lieber schon mal 2, 3 Tage eher. Du hast ja auch gesagt, also die hochfruchtbaren Tage sind ja die beiden Tage vorm Eisprung. Ne, dass dann man da schon mal, ja, loslegt.
Und was ich ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, dieses, man wartet auf den Eisprung. Das ist grundsätzlich auch so etwas, was wir so lernen, ne? Fakt ist aber, wir können den Eisprung von außen gar nicht auf einen einzelnen Tag festlegen. Ne, das kann Gynäkologe oder Gynäkologin per Ultraschall, dann kann man das genau sehen, an welchem Tag tatsächlich das Eibläschen springt und die Eizelle entlassen wird in den Eileiter. Das können wir zu Hause nicht. Das können wir weder über LH-Tests, das können wir auch nicht über Zyklus-Apps, das können wir auch nicht mit NFP. Das geht gar nicht, sondern wir können nur einen Zeitraum sozusagen eingrenzen, in dem der Eisprung stattgefunden hat. Da gibt es auch ganz spannende Studien. Da hat man quasi also Frauen, die NFP anwenden, also Zyklusbeobachtung angewendet haben, hat man deren Zyklen per Ultraschall überwacht und hat dann geschaut, wann war der Eisprung tatsächlich, an welchem Zyklustag und in welchem Verhältnis zu dem tatsächlichen Eisprung lag jetzt eben der sehr gute Zervixschleim, der Temperaturanstieg und so weiter und hat dann gesehen, das ist ein super Marker, um einen Zeitraum von so 3, 4 Tagen festzulegen, in dem der Eisprung stattgefunden hat. Aber genauer geht es nicht. Das heißt, wir wissen ja sowieso nicht ganz genau, ob wir den Eisprung jetzt, also wo jetzt an welchem Tag der Eisprung war. Das heißt, die Gefahr ist natürlich, wenn ich darauf warte, dass ich dann zu spät anfange. Das habe ich auch in der Beratung häufiger, dass Frauen sagen, ja, ich messe meine Temperatur und so, und immer wenn die dann steigt, dann weiß ich, jetzt ist der Eisprung. Nee.
Ah, oh,
Wenn die
je.
Temperatur steigt, dann ist der Eisprung meistens schon vorbei. Das
Ja.
heißt, dann kann es sein, dass ich einfach immer zu spät bin mit meinem Timing,
Ja.
weil eben der Eisprung meistens schon ein bisschen vorher ist. Das heißt, es ist viel, viel sinnvoller und auch entlastender, dieses Ich suche den perfekten Tag des Eisprungs, das loszulassen. Auch das geht aus meiner Sicht einfach viel leichter, wenn ich das Wissen habe, wie der Körper eigentlich funktioniert. Das heißt, wenn ich verstanden habe, dass die Spermien mehrere Tage überleben können und ich also eigentlich nur sozusagen wissen muss, wann der Eisprung so nah bevorsteht, dass diese paar Tage reichen für die Spermien, dann brauche ich den genauen Tag eigentlich nicht mehr zu kennen. Ne? Weil wenn der jetzt in den nächsten 2 bis 4 Tagen ist und ich heute Verkehr habe, dann reicht das. Egal, ob der Eisprung dann in 2 oder in 3 oder in 4 Tagen ist. Und ich glaube, das zu verstehen ist super wichtig, weil es eben dieses, ich muss den genauen Tag erwischen, ich mache jeden Tag 5 LH-Tests, um ja nicht zu verpassen, weil es das quasi ein Stück weit ersetzt durch, ich vertraue meinem Körper, ich kenne die Zeichen, ich weiß, wann ich anfangen sollte oder könnte. Und auch dann, ne, das ist, finde ich auch, dann muss es auch nicht heute sein. Und dann kann ich halt sagen, okay, ich merke am Zervixschleim, es wird jetzt langsam, geht es in die richtige Richtung. Das heißt, ob wir jetzt heute Abend Lust haben oder morgen oder übermorgen, ist alles in Ordnung. Ne? Ich habe ein größeres Fenster, das ich nutzen kann und bin nicht so auf diesen einen konkreten Tag angewiesen, den ich mir irgendwie ermittelt habe.
Ja, soll
Das
ich
ist
dir sagen, was
tatsächlich einfach, genau, das ist einfach, ja, sowas, was man eben, da braucht so ein bisschen Wissen, um das zu verstehen. Und dann schenkt es aber eigentlich ja Entlastung und auch Sicherheit, ne? Zu wissen, okay, das reicht, wenn ich den Zervixschleim sehe und merke, oh, der wird flüssiger, der wird glasiger, der verändert sich, da tut sich was. Dann ist ein guter Zeitpunkt und dann schaffen die Spermien das schon, auch wenn es jetzt irgendwie, ich jetzt nicht genau weiß, wann der Eisprung ist.
Ja. Und ich habe ja die Doppelt- und Dreifach-Variante gewählt. Also ich habe halt Zyklusbeobachtungen gemacht und irgendwann musste ich gar nicht mehr. Am Anfang habe ich da auch immer geguckt und gesucht nach Zervixschleim und irgendwann brauchte ich das gar nicht mehr, weil ich es gemerkt habe. Einfach weil ich, ja, Klopapier oder dieses Gefühl, da fließt was oder was auch immer, ne? Das war einfach dann da. Ich habe trotzdem zeitgleich Ovulationstests gemacht, weil ich neugierig, es war fast wie eine Wissenschaftlerin, war ich da am Werk. Ich wollte das wissen. Ich wollte ungefähr wissen, wie das so ist bei meinem Körper. Und manchmal, in manchen Zyklen, habe ich das dann sogar noch mit Dorothy Struck, das war meine Gynäkologin damals auch, begleiten lassen, dass wir mal geguckt haben. Und stimmt das denn? Weil bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eigentlich, klar weiß ich es nicht hundertprozentig, aber mein Gefühl nach, es waren immerhin 6 Jahre Kinderwunsch, würde ich sagen, 2 Tage bevor meine Temperatur angestiegen ist, hatte ich meinen Eisprung. Also das heißt, wenn da wirklich jemand wartet, bis der LH nachweisbar ist im Ovulationstest, oder wartet, bis die Temperatur oben ist, das wäre bei mir viel zu spät gewesen. Da hätte ich, da wäre ich nie schwanger geworden, nie.
Genau.
Weil das war einfach dann schon vorbei. Und das finde ich ja, ist auch das Knifflige an den Ovulationstest. Wie gesagt, ich habe die auch immer gemacht, fand das auch spannend. Aber man muss eben wissen, dass das ja nicht funktioniert, dass man sagt, okay, ich mache jetzt den Test und dann steht da, in 48 Stunden habe ich den Eisprung. Wie soll das funktionieren? Also A, hinkt ja der Urinwert dem Blutwert hinterher. Und das kann
Genau.
ja bei manchen Frauen wirklich lange sein, also vielleicht Stunden oder einen Tag oder so. Und zum anderen habe ich mich immer gefragt, ja, und was ist, wenn ich jetzt 8 Stunden vorher schon einen Ovulationstest gemacht hätte, wäre der da auch schon positiv gewesen, dann sind es ja keine 48 Stunden mehr, sind es ja nur noch 40. So, also irgendwie habe ich mir das dann immer, habe ich so, bin da richtig so reingewühlt, habe ich mich da irgendwie. Und deswegen finde ich das total, man kann das super gut machen, um sich doppelt und dreifach zu beobachten und abzusichern und um auch herauszufinden, wie fu funktioniert ein LH-Test bei mir, dass ich einfach das besser einordnen kann. Ne? Weißt du, wie ich meine, dass wie viel Prozent das sind, also bei wie vielen Frauen ist der Eisprung am Temperaturanstieg oder am Tag davor oder 2 Tage davor? Weißt du das zufällig?
Ja, ich kann das nachgucken. Ich habe da quasi was neben mir liegen, also eine
Wow.
Statistik, wo man das sehen kann. Kann es dir genau sagen? Also, wir haben am Tag des Temperaturanstiegs 27%.
Oh, das sind aber doch noch relativ viel. Ja.
Am Tag vorher, also einen Tag vor dem Anstieg, 29%.
Ja.
2 Tage vorher 24%.
Ah ja.
Also 24, 29, 27 noch am Tag des Anstiegs. Und es gibt auch tatsächlich Frauen, bei denen der Eisprung nach dem Anstieg stattfindet. Das sind
Echt?
nicht mehr viele, das sind 11%, aber
Okay.
immerhin schon noch welche.
Ja.
Das ist, finde ich, auch ganz spannend, ne? Ich meine, habe ja beides. Ich habe die Frauen, die verhüten wollen, und ich habe Frauen mit Kinderwunsch. Und den Frauen, die verhüten wollen, zeige ich das immer und sage, schaut, deswegen reicht es auch nicht zu sagen, wenn die Temperatur steigt, ist es schon durch. Sondern
Nee.
ja, bei vielen Frauen ist dann der Eisprung durch, aber nicht bei allen. 11% am Tag nach dem Anstieg. Ne? Das heißt, auch da die Methode zur Verhütung hat ja ein Regelwerk dahinter natürlich auch. Und ich muss immer mindestens 3 Tage, also mit 3 höhere Temperaturmessungen abwarten, mindestens, bevor ich keine Verhütung mehr brauche. Genau deswegen. Ne? Weil wir quasi am 2. Tag noch eine Wahrscheinlichkeit für den Eisprung haben, die zwar
Ja.
kleiner ist, aber 11%. Ne? Also das ist
Ist
jetzt auch nicht wenig.
nicht wenig, absolut.
So, und
Und ja.
diesen Zeitrahmen, so ungefähr 2 Tage vor dem Anstieg bis einen Tag danach, das ist eben so dieser ungefähre Zeitrahmen, in dem der Eisprung stattfindet.
Ja.
So, und wenn man das weiß, dann und es schon schafft, diesen Gedanken, ich muss den Eisprung so gut wie möglich erwischen, wenn man schafft, das loszulassen. Und ich weiß auch, das braucht oft ein bisschen. Das braucht auch Vertrauen, auch wie du sagst, mit den Ovulationstests. Ich verstehe total, dass Frauen das machen, weil dieses Bedürfnis nach Kontrolle einfach so groß ist und ja auch der Wunsch, nichts falsch zu machen und auch nichts zu verpassen, einfach so
Genau.
verständlich ist, ne?
Ja,
Also
das richtige
deswegen,
Timing
ich will
einfach
gar
zu
nicht
haben.
sagen, dass man die nicht machen darf, sondern andersrum, ich weiß aber, dass die eben oft nicht so genau sind, wie sie suggerieren. Das heißt, dieses Bedürfnis nach, ich möchte es genau wissen, ich möchte es auch nicht falsch machen, das erfüllen die eigentlich nicht.
Nee.
Weil
Und
sie
es
einfach zu oft auch falsch negativ oder falsch positiv anschlagen.
ja.
Wir wissen mittlerweile auch, dass das LH nicht einmalig im Zyklus ausgeschüttet wird. Die
Eben.
messen ja LH.
Ja.
Und das LH ist ein Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn der Eisprung bevorsteht, um eben den Eisprung auszulösen. Und das kann aber gerade in unregelmäßigen, längeren Zyklen auch mehrmals im Zyklus passieren.
Ja.
Nicht, weil mehrmals im Zyklus eine Eizelle springen würde, aber weil es mehrmals quasi wie so eine Welle, ne? Also es
So ein
geht quasi
Anlauf,
auf
ne?
den Eisprung zu.
Ja.
Der Körper denkt, ja, okay, jetzt, wir haben es. Und dann flacht sie aber wieder ab, weil doch was gefehlt hat letzten Endes, um dann das letzte bisschen bis zum Eisprung noch zu schaffen. Das heißt,
Ja.
dann steigt die Welle an, der Zervixschleim verbessert sich, der wird gut, die Frau denkt, aha, joho, alles klar. So, das LH ist da, ist auch nachweisbar, auch im LH-Test. Und dann kommt es aber doch nicht zum Eisprung. Das heißt, auch das wissen wir mittlerweile, diese Tests können auch mehrmals im Zyklus positiv werden, obwohl der Eisprung da nicht stattfindet. Und
Ja.
das ist eben der Punkt. Das funktioniert bei Frauen mit sehr regelmäßigen Zyklen im Prinzip, aber die bräuchten eigentlich gar nichts zu machen, weil die Frauen mit sehr regelmäßigen Zyklen, die würden in den meisten Zyklen wahrscheinlich es auch vom Timing her ungefähr erwischen, wenn sie gar nichts machen würden. Weil die wissen ja ungefähr, wann der Eisprung ist. Das heißt, spannend ist es eigentlich für alle Frauen mit nicht so regelmäßigen Zyklen. Und das sind auch viel mehr, als die meisten Menschen denken. Also das, by the way, es sind sehr viele Frauen mit unregelmäßigen Zyklen. Das ist eigentlich eher das Normale.
Ja.
Und für die ist es aber eben total wertvoll, weil die nämlich über die Zervixschleim- und Temperaturbeobachtung wissen, wann hat denn jetzt der Eisprung wirklich stattgefunden.
Ja,
Ich
exakt.
erkläre das gern so. Der Zervixschleim ist der Vorbote. Der zeigt mir, okay, die Fruchtbarkeit nimmt zu. Wenn ich schwanger werden möchte, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Wenn ich das nicht möchte, dann ist jetzt ein Kondom angesagt. Und wenn dann die Temperatur angestiegen ist, habe ich quasi nachträglich die Bestätigung und jetzt ist es auch wirklich durch.
Ja, genau.
So.
Meine NFP-Beraterin hat immer gesagt, wir müssen bis 3 zählen können, damit wir eben
Genau.
wirklich diese Minimum, je nach Regelwerk, ne, da gibt es ja auch
Genau.
Unterschiede, aber es müssen Minimum eben diese 3 höheren Messungen sein, dass wir dann wissen, okay, jetzt sind wir in der Hochlage angekommen, der Eisprung ist durch und er war auch da, weil genau das
Genau.
ist es. Nur weil ich einen positiven Ovulationstest hatte, heißt das nicht, dass ich auch einen Eisprung hatte. Das weiß
Genau.
ich wirklich erst entweder durch den Ultraschall bei der Gynäkologin oder eben durch die erhöhte Temperatur.
Genau.
Jetzt ist es ja so, dass viele Frauen so, also ich habe das mit Blättern gelernt, ne, die Methode. Und dann irgendwann bin ich auf die MyNFP-App umgestiegen, weil das für mich einfach komfortabler war und einfacher und so weiter und so fort. Und die errechnet einem dann auch meistens schon, wie es sein könnte. Das muss man natürlich nochmal gegenchecken, aber das ist einfach, für mich ist es ehrlich gesagt wie ein Tagebuch. Weil ich blätter da jetzt noch drin, weil ich ja da alle Zyklen drin habe. Und ich habe mir da Notizen gemacht über Laune und Stimmung und Frust und Traurigkeit und so. Also es ist echt wie so ein Schatz eigentlich, den ich da habe. Aber es gibt ja auch so viele Uhren und Ringe und andere Tracking-Geschichten. Da bin ich überhaupt nicht up to date. Wie ist das? Wie genau sind die? Ist das gefährlich, sich darauf zu verlassen? Oder wie würdest du das einschätzen?
Genau, ich glaube, das also ist spannend, darüber zu sprechen, weil auch die, also ne, wie du sagst, es gibt natürlich Uhren, es gibt Armbänder, die am Handgelenk die Hauttemperatur messen, es gibt Tracker, die man tragen kann, die man vaginal tragen kann, auf der Haut tragen kann, es gibt alles Mögliche.
Okay.
Und die funktionieren im Grunde ja eigentlich ähnlich wie, wie Apps, die irgendwie Eisprung ausrechnen, die versprechen erstmal Kontrolle. Also die suggerieren, ich habe ein Tool, was auch noch irgendwas misst. Es hat ja so einen wissenschaftlichen Touch. Ne? Es wird irgendwas
Ja.
gemessen, voll gut. Ich habe Daten. So,
Ja.
die messen irgendwas und daraus werden dann Aussagen getroffen über meine Fruchtbarkeit. Das heißt, das Versprechen ist erstmal bewusst oder nicht bewusst formuliert. Ich habe dann eine bessere Genauigkeit. Ich habe mehr Gewissheit. Ich, ne, so verpasse den Eisprung nicht. Um jetzt zu verstehen, wie gut die funktionieren, muss man im Grunde bei jedem Einzelnen gucken, hingucken und muss fragen, ja, was macht denn das Gerät eigentlich?
Ja.
Viele messen die Temperatur. Zum Beispiel die Smartwatches, ne, also die Apple Watch zum Beispiel, aber auch das AVA-Armband, also alle Sachen, die auf der Haut getragen werden, auch der Ring, der Oura-Ring, die messen die Hauttemperatur. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was macht denn die Temperatur eigentlich? Die steigt nach dem Eisprung. Jetzt kann man sich schon überlegen, selbst wenn diese Messung, das ist ja eine periphere Messung, das heißt also, die ist außerhalb des Körpers, eben auf der Haut, die ist längst nicht so genau wie die Messung im Körper, also im Mund, oral oder auch in der Vagina, vaginal gemessen oder rektal. Die ist also längst nicht so genau, das heißt, die Ergebnisse sind auch längst nicht so verlässlich. Aber selbst wenn sie es wären, kann man sich jetzt eigentlich schon überlegen, wir haben gerade gesagt, die Temperatur steigt nach dem Eisprung in der Regel. Das heißt, für den Kinderwunsch kann ich es eigentlich direkt lassen, weil das Ding mir ja nur sagt, wann der Eisprung vorbei ist. Das
Ja.
sagt mir ja gar nichts darüber, wann der Eisprung bevorsteht und wann ich also fruchtbar bin. Das heißt, das erste Thema ist immer, was messen die eigentlich?
Ja.
Messen die eigentlich irgendeinen Wert, der mir überhaupt was bringt?
Ja.
So. Und wenn das halt nur das Progesteron, also die Temperatur ist letztlich, dann bringt mir das im Kinderwunsch erstmal nicht so viel, weil es mir ja eigentlich zu spät erst irgendwas anzeigt.
Ja.
Und das zweite Thema ist eben auch, dass die Art der Erfassung der Werte einfach deutlich ungenauer ist, als es eine normale Messung im Körper eben mit einem normalen Thermometer ist. Das heißt, die Technologie ist einfach nicht ausgereift genug, um da wirklich verlässliche Werte zu ermitteln. Das ist
Ja.
also so ein das ist eine grobe Orientierung. Ich habe Klientinnen, die irgendeine Art von Tracker auch parallel benutzen und die Ergebnisse sind immer, immer wieder die gleichen. Es gibt Zyklen, da passt das ganz gut und es gibt Zyklen, da ist es einfach grottenschlecht daneben, die
Okay.
Prognose von diesen Tools. Ja,
Okay.
weil die, und das ist auch was, das weiß man natürlich nicht, wenn man sich damit nicht auskennt, die arbeiten nicht nur mit dieser Messung, sondern die kombinieren das, was sie messen, egal jetzt wie, also über die Haut oder über die Atemluft oder wie auch immer, das, was sie messen, kombinieren sie mit der Kalendermethode, also mit dem Errechnen auf Basis von statistischen Wahrscheinlichkeiten.
Okay.
Und die liebe Dorothee Struck, die du ja gut kennst, mit der ich auch gern zusammenarbeite, sagt immer, pauschale Wahrscheinlichkeit und Statistiken, das ist halt bei Menschen so eine Sache, ne? Wer von uns ist denn die Durchschnittsfrau?
Ja.
Niemand.
Ja.
So, ne? Also das heißt letztlich, das Gerät berechnet eben, also das zählt im Prinzip die Zyklustage und arbeitet einmal mit statistischen Durchschnittswerten und oder je nach Gerät mit dem, was bei mir gemessen wurde. Also das heißt, wenn meine letzten 3 Zyklen zwischen 27 und 30 Tagen lang war, dann denkt das Gerät, aha, das ist also die Zykluslänge und nimmt das quasi immer als Ausgangspunkt für die Berechnung. Und da sind wir wieder an dem Punkt, das funktioniert, wenn ich einigermaßen regelmäßige Zyklen habe. Wenn aber jetzt mein nächster Zyklus 38 Tage lang wird, weil ich krank bin oder viel Stress habe oder so, dann
Ja.
verschiebt es sich natürlich, aber das weiß das Gerät natürlich nicht
Nee.
vorher. Das weiß es erst im Nachhinein. Wenn dann der Zyklus rum ist, dann merkt es, oh, das war jetzt länger als geplant. Das heißt, die Prognose basiert dann aber zu Beginn auf diesen Durchschnittswerten, die es errechnet hat. Und damit ist halt dann für diesen Zyklus, der länger wird, natürlich die Prognose falsch.
Ja,
Natürlich. So, und das ist
okay.
quasi das Problem. Das muss man verstehen, dass das immer nur mit vergangenen Daten arbeiten kann, weil es im Prinzip, weil die Messung der aktuellen Daten, also der Temperatur in der Regel, einfach zu ungenau ist und weil die alleine ja auch nicht reichen würde. Weil die mir ja erst, wenn es schon passiert ist, anzeigt, das, was passiert ist. Ich bräuchte ein Östrogenzeichen, also unseren Zervixschleim, um vorher zu sehen, was passiert denn da eigentlich? Kommt der Eisprung vielleicht früher? Kommt er vielleicht später? So, das sehe ich halt nur über das Östrogen. Und das wird aber bei diesen Tools und Trackern nicht gemessen. Das ist auch
Wie auch?
schwerer messbar tatsächlich, ne, als
Ja.
die Körpertemperatur. Die kann ich messen mit Messgeräten. Ne, das ist eine Technik, die haben wir, das können wir messen. Das Östrogen über den Zervixschleim, das ist einfach deutlich schwieriger. Und deswegen sind die einfach in der Anwendung viel zu ungenau, um sich darauf zu verlassen. Für die Verhütung sowieso nicht, auf gar keinen Fall. Und im Kinderwunsch ist es für mich einfach rausgeworfenes Geld, weil es letzten Endes eigentlich gar nicht die Aussagekraft hat, die ich bräuchte. Weil ich bräuchte ja ein Zeichen, was mir rechtzeitig vor dem Eisprung den Eisprung ankündigt. Und so ein Zeichen habe ich. Aber das brauche ich nicht zu kaufen. Das habe ich nämlich quasi gratis in meinem Körper. Das heißt Zervixschleim. Und das kann ich super beobachten, ohne dafür irgendein Tool zu benutzen. Was dann eigentlich auch wieder mehr Unsicherheit bringt. Weil die Frauen merken dann ja in der Regel schon, dass das eigentlich sich häufig widerspricht mit ihrer eigenen Beobachtung. Und dann kommt ja wieder die Unsicherheit, weil wir oft ja auch eher gelernt haben, uns auf Außen zu verlassen. Das heißt, wenn ich dann eine andere Einschätzung habe, als das Tool mir anzeigt, dann zweifeln die meisten Frauen an sich, nicht am Tool.
Ach Mann, das ist so
Ja,
ärgerlich, wirklich.
genau.
Ich finde das wirklich so gemein irgendwie.
Ja, das total. Ja, total. Und das meine ich wirklich, da können wir auch nichts für, sondern das ist einfach, was wir gelernt haben. Und es ist aber jetzt ja eben sozusagen der Moment zu entscheiden, was will ich? Ne? Also will ich da in die Kompetenz kommen, in die Selbstwirksamkeit und will ich da lernen, mich selber zu verstehen und einzuschätzen? Oder eben auch nicht. Und wer das nicht möchte, das ist auch legitim, ne? Also es muss ja auch niemand sozusagen sagen, ja, ich werde jetzt hier Expertin für meinen eigenen Körper. Ich würde mir das wünschen, weil ich glaube, unsere Welt wäre eine bessere, wenn wir alle mehr verbunden wären mit uns und unserem eigenen Körper. Aber es ist letztlich natürlich für jede und jeden die eigene Entscheidung, die dahinter steht. Und manche Frauen fühlen sich wohler mit dieser Kontrolle von außen und wollen das auch mehr. Und solange das transparent ist und ich quasi ganz transparent als Anwenderin erkennen kann, was kann ich erwarten von so einem Tool, ist es ja auch in Ordnung. Das ist ja immer so dieses, ne, eigene Entscheidungen, aber dafür brauche ich ja eine Basis und die muss natürlich irgendwie auch, ja, das müssen halt fundierte, glaubwürdige, transparente Informationen sein. Ich muss wissen, worauf ich mich einlasse.
Genau, und
So,
das
und ich habe
Wissen,
einfach
glaube ich.
leider viele Frauen, die halt das nicht wissen, weil sie halt die Marketingversprechen lesen und denken, ja super, das ist genau, was ich will. Ein Tool, was mir die Arbeit abnimmt, was mir sagt, wann ich fruchtbar bin. Und ja, dann halt tatsächlich leider manchmal auch ein sehr böses Erwachen haben, ne? Weil sie halt
Total.
ungeplant schwanger werden oder im Kinderwunsch nicht schwanger werden. Und
Ja, oh
insofern,
Mann.
genau.
Also ich kann das ja nur empfehlen, weil es irgendwie wirklich auch schön ist, sich kennenzulernen, auch zu wissen, weil manche auch sagen, ja, das funktioniert ja nicht, ich bin im Schichtdienst, das funktioniert ja nicht dann und dann. Aber das funktioniert ja häufig eben doch. So, und sich da wirklich kennenzulernen, auf was reagiere ich denn? Was stört denn meine Temperatur? Weil es gibt ja Situationen, die verändern die
Genau.
Temperatur nach oben oder nach unten. Und bei manchen ist es zum Beispiel Alkohol, bei manchen ist es Schlafmangel. Bei manchen ist es unruhiger Schlaf, bei manchen ist es frühes Aufstehen, bei manchen ist es spätes, was auch immer. Und das ist aber komplett unterschiedlich. Also man kann das gar nicht sagen, das ist immer so, das ist ein Störfaktor, so wird das genannt, sondern das ist wirklich individuell bei jeder Frau unterschiedlich, ne? Ich habe viele Fragen gleichzeitig.
So, bevor es weitergeht mit meinen vielen Fragen, die ich gleichzeitig habe, möchte ich das wirklich einmal als Herzensempfehlung an euch aussprechen. Also Werbung aus tiefster Überzeugung, weil ich die NFP-App nutze seit 16 Jahren. Ja, 16 Jahren, glaube ich, ungefähr. Wahnsinn. Und die ist mittlerweile einfach, nee, damals schon ein absoluter Schatz, wirklich ein Wegbegleiter, der so viel in sich trägt. Ich habe da jeden meiner Zyklen notiert, dokumentiert, archiviert. Das ist gigantisch. Ich kann jederzeit immer mal wieder nachgucken, wie war das nochmal im Jahr 2018, da und da? Wie war das nochmal bei der zweiten, bei der dritten Fehlgeburt? Ich habe da ja alles dokumentiert. Also nicht nur, wann wir Sex hatten, sondern auch, welche Medikamente habe ich vielleicht wann genommen? Wie war da der Zyklus? Wie war da die Hochlage? Wann war die erste höhere Messung? Wann war die Blutung? Wie lang war die Blutung? Wie stark war sie? Wie gut war die zweite Zyklushälfte? Gut, in Anführungsstrichen. Und ich habe da so viel notiert, auch wirklich in den Notizen. Das ist wie ein Tagebuch. Also da steht halt nicht nur drin, so praktische Dinge, was habe ich für Medikamente genommen und so weiter, sondern auch, wie ging es mir emotional. Also ich habe das wirklich als Tagebuch benutzt. Und das ist damals natürlich wahnsinnig wertvoll und entlastend gewesen.
Und jetzt im Rückblick ist das ein totaler Schatz, ne? Das ist wirklich wie mein Kinderwunsch-Tagebuch letztlich, was ich da mit mir rumtrage. Jeder einzelne Zyklus, und das sind ja wirklich eine Menge, die da in den Jahren zusammengekommen sind. Also das ist wirklich Gold wert, weil ich jetzt auch manchmal, wenn ich jetzt Klientin habe, die eine Frage haben, oder bei Instagram gibt es eine Frage im Zuge meines Podcasts, dann weiß ich natürlich Sachen, die vielleicht 2016 waren oder 2018 oder 2021 oder so, weiß ich nicht mehr so hundertprozentig, aber ich kann sie da nochmal nachlesen, weil ich eigentlich fast alles da notiert habe. Und das ist natürlich ein Riesenschatz, wirklich ein Riesenschatz und ein Riesengeschenk. Ich hätte auch teilweise ja Podcast-Folgen gar nicht so detailliert nacherzählen können, weil ich da nochmal eine Zeitreise machen konnte. Wie war denn das wirklich nochmal bei der dritten Fehlgeburt? Wie habe ich mich denn da wirklich gefühlt oder bei der fünften? Ne? Natürlich weiß ich einiges noch, aber da habe ich wirklich ja viel dokumentiert. Also von daher ist es nicht einfach nur eine großartige Stütze, um euren Zyklus zu beobachten, euren Körper kennenzulernen, um da wirklich Schlüsse zu ziehen, die wirklich nur individuell für euch gelten und nicht aus einer Datenbank geholt werden, wie wir gerade ja erfahren haben, die irgendwie mit mir vielleicht herzlich wenig zu tun haben. Das ist natürlich wahnsinnig wertvoll, aber auch alles drumherum. Ne? Von daher kann ich euch das nur ans Herz legen, euch diese App einfach mal runterzuladen und auszuprobieren. Die ersten 30 Tage sind kostenlos, dann könnt ihr euch da mal so ein bisschen orientieren und gucken, wie komme ich damit zurecht, finde ich das intuitiv. Ich finde es super intuitiv und ich bin da echt ein Horst manchmal. Und einfach mal ausprobieren, ob das vielleicht wirklich ein guter Weg für euch sein kann. Ne? Ich packe euch alle Infos in die Shownotes. Wie gesagt, 30 Tage könnt ihr kostenlos testen. Die App ist auch schon zweimal Testsieger geworden bei Stiftung Warentest. Also es ist einfach wirklich, ja, von mir sowieso eine absolute Herzensempfehlung. Und jetzt geht's weiter mit Anne Schmuck und meinen Fragen, die ich irgendwie gleichzeitig hatte.
Ich hau die einmal kurz raus, damit ich nichts vergesse. Einmal, wo gibt es Situationen, wo du sagst, da passt die Methode wirklich nicht, das ist irgendwie zu ungünstig? Und was ich immer so denke zwischendurch mit einer IUI, ne? Mädels, die diese Inseminationen machen. Ich denke immer, ha, das ist mir zu spät. Weil da wird der Eisprung ausgelöst und einen Tag später kriegen die erst das Sperma. Da werde ich ganz nervös. Gerade wenn wir jetzt wissen, dass ja einen Tag später nach dem Eisprung sind es 11% und vielleicht ist die Eizelle dann schon gesprungen und dann denkt die ja hier, wo ist denn hier? Hier ist ja gar keiner, ja, dann gehe ich wieder, tschüss. So. Und dann ist vorbei. Das macht mich wahnsinnig. Warum? Also ich möchte immer am liebsten sagen, mach das doch eher. Mach doch, gib doch Sperma, Eimer und dann wird der Eisprung ausgelöst und dann könnt ihr ja hinterher nochmal oder so. Aber bin ich da irgendwie paranoid oder wie würdest du das einschätzen?
Das ist natürlich eine sehr spezielle Frage und kommt ja auch immer auf die Kinderwunschklinik an, wie das gehandhabt wird. Ich glaube, es hat einfach auch praktische Gründe, wie das im Klinikalltag quasi handelbar ist. Ich bin ein großer Fan davon, trotzdem Zyklusbeobachtung zu machen und trotzdem zu schauen. Ich habe auch tatsächlich Klientinnen, die die quasi während einer künstlichen Befruchtung oder einer Kinderwunschbehandlung NFP gemacht haben, um einfach besser für sich einzuschätzen. Ne? Und habe das erlebt, dass das einfach auch sehr, ja, sehr unterstützend ist, weil das so dann die eigene Selbstwirksamkeit eben beibehält und man ja sehr fremdbestimmt ist in diesem ganzen Prozedere und das so ein Anker ist für sich selbst.
Und man kann ja auch gucken, wie reagiere ich auf die Hormone, die ich bekomme. Genau. Also verändert das meine Temperatur oder irgendwie mein Zervixschleim oder so. Ja.
Genau. Wie dann das konkrete Handling ist. Also man muss natürlich auch denken, den Eisprung auslösen, das heißt ja nicht, in den nächsten 2 Sekunden springt die Eizelle. Also das hat ja auch wieder da, ne? Es hat halt alles immer so ein bisschen auch Pufferzeiten drin und so. Insofern, ich vermute, sie würden das nicht so machen, wenn es nicht funktionieren würde. Aber ich verstehe dein Ding, weil natürlich, das ist ja eben das, was Frauen quasi außerhalb von Kinderwunschbehandlungen oder zumindest in meiner Beratung das häufig ist, dass die eigentlich zu spät sind. Ja. Dass sie also quasi zu lange auf den Eisprung warten und dann entweder riesen Zeugungsstress haben, weil sie dann jetzt heute sofort unbedingt müssen oder einfach auch dann schon zu spät dran sind. Deswegen verstehe ich deinen, kann man das nicht früher machen, verstehe ich. Ja, ich glaube, es unterm Strich ist da schon auch ein bisschen Puffer eingeplant und das ist schon im Großen und Ganzen so, wie es funktioniert. Aber ja, natürlich auch da, je mehr ich selber weiß als Anwenderin, als Paar in dieser Behandlung, umso mehr kann ich ja selber auch in die Hand nehmen und kann das auch steuern. Also das auch da, glaube ich, ist, also man gibt die Verantwortung ja nicht an der Tür der Klinik ab, sondern auch das ist was. Ich glaube, das gehört auch auf diesen Weg, dass man sich da teilweise ja auch so fremdbestimmt und auch so ausgeliefert fühlt, ne? Weil man irgendwie selber so wenig versteht, weil man ja auch ehrlicherweise, zumindest erlebe ich das so, auch die ÄrztInnen in den Kliniken nicht immer sich Zeit nehmen, um alles so genau zu erklären. Das heißt, man geht manchmal raus, hat noch 1000 Fragen im Kopf. Und ich glaube, das ist insgesamt schon einfach eine so, so vulnerable Zeit, in der man da ist und Phase und Situation auch einfach. Und auch da, glaube ich, hilft es einfach, so einen Anker für sich zu haben, ne? Und zu wissen, okay, das kann ich selber tun. Ich kann selber auf meinen Zervixschleim achten, ich kann meine Temperatur messen, ich kann für mich merken, wie reagiere ich auf die Behandlung und so weiter.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon einfach wichtig.
Und wenn man in der Situation ist, dass man die Insemination macht, um irgendwie was zu machen, so, das hatte ich auch schon mal. Ich habe eigentlich wirklich einen wunderbaren Zyklus gehabt, ganz regelmäßige Eisprünge. Und trotzdem hatte ich irgendwann innerhalb dieser 6 Jahre, habe ich mal gedacht, oh, irgendwas anderes müssen wir jetzt mal machen. Ich möchte mir jetzt mal Ärzte ranholen, so. Aber die ja dann, ich hatte ja die Luxussituation, dass ich, es war keine Insemination, ist ja Quatsch, was ich erzähle. Es war einfach nur mit Clomiphen unterstützt. Aber wenn man theoretisch die Chance hat, auch auf natürlichem Wege schwanger zu sein, kann man ja trotzdem vorher Sex haben. Weil, ne, wenn wir bedenken, 3 Tage vor dem Eisprung, das schaffen die Spermien. Das packen die. So, ne? Klar hatte ich dann auch manchmal Angst, dass ich sagte, ha, und wenn doch nicht. Aber deswegen habe ich gerne einfach schon mal geguckt, dass wir 3 oder 2 Tage spätestens 2 Tage vorm Eisprung auf jeden Fall schon mal Geschlechtsverkehr hatten, damit das irgendwie pünktlich ankommt und damit die Jungs da parat stehen, wenn man Ei springt. Und das kann man ja im Zweifel kombinieren, so, ne? Nur wenn man halt als Solomom bei Choice unterwegs ist oder wenn man weiß, das funktioniert nicht, weil die Eileiter dicht sind oder was auch immer, wenn ich wirklich angewiesen bin darauf, dass es über die Insemination klappt, vielleicht kann man dann bei der Fra Klinik einfach einmal nachfragen, ob man zweimal Sperma losschicken kann. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, ob das geht, ob die sich darauf einlassen, aber es ist einfach nur so für mich, weil mich macht das wirklich ganz nervös, immer wenn ich das höre, weil klar, ne, wie du schon gesagt hast, der ist ja dann nicht in den nächsten 6 Sekunden der Eisprung, aber selbst wenn er dann, weiß ich nicht, 30 Stunden später ist oder 24 Stunden später ist, kann es ja schon nicht knapp werden, aber ich persönlich hätte gerne dann schon mal noch mal früher schon mal was losgeschickt, weißt du so. Ja.
Ja, ich denke, letzten Endes finde ich, das ist ja auch ein bisschen so ein Merkmal, ne? Wie wohl fühle ich mich da? Kann ich es ansprechen? Also ich würde immer sagen, wenn man solche Sorgen hat, ansprechen.
Ja.
Ne? Weil das finde ich, das dürfen wir schon erwarten von behandelten Ärzten und Ärztinnen, dass die sich diese Sorge und diese Unsicherheit anhören, diese Frage anhören und darauf auch einfach eine Antwort geben können. Also ich
Ja.
finde, ne, ansprechen ist von der Seele sprechen, einmal bitte abladen, da wo es
Ja.
auch eher aufgefangen werden kann, weil das sind ja die Experten und Expertinnen, in deren Hände wir uns da begeben
Absolut.
und schauen, wie die reagieren. Ja,
Ja,
klar.
unbedingt.
Ja.
Wenn wir uns noch mal kurz die Störfaktoren angucken, wenn wir auf NFP gucken, vielleicht auch kurz, das haben wir gar nicht gesagt. Ich glaube, vielleicht wissen das eh die meisten, aber weil wir von der Temperaturmessung immer sprechen, da gibt es ein extra Basalthermometer. Das kostet jetzt nicht die Welt. Ich hatte immer eins für 9 € oder so. Das halt wirklich einfach ganz genau misst, im Gegensatz zu einem Fieberthermometer. Und dann kann man eben, du hast es vorhin schon gesagt, oral messen, rektal oder vaginal. Und das macht man einfach morgens, bevor man aufsteht. Also noch im Halbschlaf, wupp, schnappt man sich das Thermometer rein damit. Und ich bin sogar, also man muss mindestens 3 Minuten messen. Länger ist, also bei mir war das nie ein Problem. Ich bin manchmal sogar eingeschlafen, dann mit Thermometer und 20 Minuten später habe ich mir, ach ja, was? Und dann habe ich auf die Temperatur geguckt, so. Also das funktionierte bei mir wirklich im Halbschlaf, sage ich jetzt einfach mal. Was sind, also um das nur einmal kurz zu erklären, ne, dass man so die Temperatur misst, dass es wirklich die Basaltemperatur ist. Was sind Störfaktoren, wo du sagst, okay, das ist wirklich schwierig in der Situation, diese Methode anzuwenden? Gibt es die?
Für mich, also ehrlicherweise, also nicht pauschal, ne? Weil wie du sagst, es gibt Frauen, bei denen stört jedes Glas Wein. Und es gibt Frauen, die arbeiten im Schichtdienst, die sind Pilotinnen oder arbeiten irgendwie im Krankenhaus, also sind wirklich in verschiedenen Zeitzonen, zu verschiedenen Tageszeiten und die können trotzdem NFP anwenden. Also es ist wirklich so unterschiedlich, wie der eigene Körper reagiert, was die Faktoren sind. Ich habe das häufig, dass Frauen gerade so in der Stillzeit zum Beispiel dann Sorgen haben, dass sie sagen, ja, jetzt würde ich gerne wieder verhüten, aber jetzt, ne, mein Schlaf ist so unterbrochen, ich still nachts zwischen 2 und 10 Mal gefühlt, ne, also so.
Ja.
Spannenderweise ist das tatsächlich ganz, ganz häufig gar kein Problem. Weil man unterschätzt einfach, wie sehr unser Körper sich anpassen kann, also wie flexibel der ist.
Wow.
Und Störfaktoren, das meint eigentlich Ereignisse, die nicht regelmäßig stattfinden, die für meinen Körper, für meine besondere individuelle Situation quasi eine Besonderheit darstellen. In der Stillzeit ist dieses Ich schlafe nicht gut keine Besonderheit, weil das habe ich jede Nacht. Das heißt, der
Stimmt.
Körper tatsächlich passt sich an, auch wenn man sich selber nicht so fühlt, auch wenn man sich gerädert fühlt. Es ist tatsächlich so, dass die Temperatur sich in der Regel bei den allermeisten Frauen beruhigt, wenn die Fruchtbarkeit zurückkommt. Also das heißt, wenn in der Stillzeit der Eisprung dann wieder kommt, irgendwann, das ist unterschiedlich, wie lange das dauert, aber wenn er dann irgendwann wiederkommt, dann beruhigt sich auch die Temperatur und die Kurven werden wieder ruhiger. Das heißt, unabhängig vom Schlafverhalt des Kindes und vom eigenen Schlaf, wird die Temperatur wieder ruhiger und ich kann die Temperatur wieder gut messen und auch gut auswerten. Das heißt, selbst das ist kein K.O.-Kriterium. Auch Schichtdienst ist das nicht. Und auch, ich habe auch so Studentinnen manchmal, die sagen, oh, ich habe so einen unregelmäßigen Lebensrhythmus. Auch bei denen ist das meistens nicht so ein Thema, weil auch das ist ja was, eben der Körper passt sich an. Also wenn ich jeden zweiten Tag Alkohol trinke, ist das meistens bei den Frauen dann auch kein Störfaktor jedes Mal.
Ja,
Das
okay.
heißt, es ist tatsächlich immer, ich würde immer einfach erstmal anfangen und gucken. Im Zweifelsfall mit einer erfahrenen Beraterin draufschauen und mal gucken, was sind denn wirklich Störfaktoren, weil viele Frauen haben auch da das Bild, die Kurve muss so ganz gleichmäßig aussehen. Nee, das muss die nicht. Wir brauchen keine schönen Zykluskurven, wir brauchen letzten Endes aussagekräftige, auswertbare Zykluskurven. Das heißt, dass die Temperatur schwankt und das ist völlig normal. Das ist, wir sind ja keine Maschinen. So. Und da hilft es manchmal auch einfach einen Blick von außen, von jemandem, der da einfach ein bisschen Ahnung hat, zu gucken und die dann sagt, schau mal, das sind gar keine Störfaktoren, das ist eine normale Schwankung, die du da hast, um zu gucken, na, was sind wirklich die Faktoren, auf die du achten musst und was ist völlig okay und darf einfach so bleiben, wie es ist.
Ja.
Das heißt, ich würde das immer wirklich probieren, anfangen, ausprobieren. Es gibt ganz häufig Lösungen, auch für individuelle Themen. So, ne? Es gibt ja wirklich, ich bin seit 2011 NFP-Beraterin, also irgendwie 15 Jahre jetzt.
Wow.
Ich habe schon sehr, sehr viel erlebt. Ja, es gibt, ich hatte auch schon Frauen, die sagen, ich kann morgens nicht messen, ich muss so dringend, ich piesel mir in die Hose, wenn ich noch 3 Minuten liegen bleiben muss. Auch das, ne? Also, ich würde es immer probieren, ich würde es besprechen, im Zweifelsfall, wenn ich es alleine nicht lösen kann und mir da Hilfe holen. Und man findet tatsächlich sehr, sehr häufig dann doch Lösungen.
Ja.
Und insofern, es gibt eigentlich wenig, außer wirklich die Motivation ist nicht da. Also außer ich
Ja.
sage als Frau, das
Oh,
ist
es wird
mir super
anstrengend.
unangenehm. Es ist mir unangenehm. Ne, Zervixschleim, das finde ich irgendwie eklig. Da habe ich Berührungsängste. Das gibt es auch.
Ah, okay, ja.
Ja, also ich habe da irgendwie, ich verstehe das theoretisch, aber ich kann mich nicht dazu über, also ich kann mich nicht überwinden, weil ich da doch irgendwie einfach eine Hemmung habe, zum Beispiel auch. Dann ist es schwierig.
Ja, klar, es kann auch frustrierend sein. Ich habe zum Beispiel, man kann anstelle oder zusätzlich zum Zervixschleim ja auch den Muttermund beobachten,
Genau.
ob der halt geöffnet ist oder nicht. Ich habe den nicht gefunden. Ich bin da einfach nicht hingekommen. Ich weiß nicht, ich finde mich da nicht zurecht. Und das hat mich manchmal gedacht, Scheiße, ach Mann, wieso kann ich das denn? Es hat mich manchmal echt ein bisschen, habe ich mich ein bisschen minderwertig gefühlt, so deswegen. Und dann habe ich aber gleichzeitig gedacht, ja, nu, aber ich habe ja den Zervixschleim. Man muss es ja nicht unbedingt
Genau,
machen,
man
ne?
muss es nicht, genau.
Ja.
Ja, genau. Und das vielleicht jetzt, weil jetzt haben wir ja auch viel darüber gesprochen, ne, was man dann macht und wie man das macht und haben eigentlich ja Entlastung versprochen. Deswegen, das
Genau.
möchte ich schon auch nochmal sagen, weil es klingt natürlich jetzt auch schon nach, ich muss da jetzt erstmal wieder ganz schön viel lernen oder muss mich da rantasten und so. Das stimmt. Und gleichzeitig ist es beides. Also ich habe Frauen in der Beratung, denen hilft das sehr, dass sie die Temperatur messen und den Zervixschleim beobachten, weil es eben für sie einfach eine Möglichkeit ist, zu wissen, wo stehe ich. Und
Genau.
auch dieses zu wissen, der Eisprung ist jetzt vorbei, jetzt brauchen wir uns auch keinen Stress mehr zu machen, wir müssen uns nicht den Abend irgendwie freischaufeln und gucken, dass wir noch irgendwie Geschlechtsverkehr haben, jetzt ist es durch, das hilft auch vielen Frauen. Andersrum gibt es aber auch Frauen, für die ist das eher ein Stressfaktor. Dieses jetzt die Temperatur messen, oft ist dann auch so, die hinterfragen dann vielleicht die Werte sehr stark, weil eben das Vertrauen einfach noch nicht so da ist. Dann ist es eher sowas, ich messe, aber dann fange ich an zu zweifeln, ist der Wert jetzt okay oder ist das nicht? Oder hätte der eigentlich anders sein müssen? Das ist also
Ja,
was, es kann auch
klar.
Stress machen.
Ja,
Und
klar.
Ich mache das in der Beratung im Kinderwunsch in der Regel so. Die Frauen machen mal 1, 2, 3 Zyklen, dass man einfach diagnostisch mal drauf gucken kann, dass wir schauen können, okay, gibt es Eisprünge? Wann sind die Eisprünge? Sind die dann, wenn die Frau denkt, dass der Eisprung, oder sind die vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen später, einfach um das Timing nochmal anzugucken. Und auch um zu schauen, ob eben vom Hormonhaushalt her das Progesteron hoch genug ist, eben für eine Einnistung. Das heißt, wir wollen eine ausreichend lange zweite Zyklusphase.
Genau.
Ausreichend lang heißt mindestens 10 Tage. Das hattest du ganz am Anfang gefragt, dann haben wir zurückgerudert.
Genau.
Ausreichend lang heißt mindestens 10 Tage. Das
Ja.
kann man eben wirklich gut sehen, wenn man mal so eine Zykluskurve aufzeichnet. Das heißt, das machen wir in der Regel schon, dass die Frau das macht, so für 1, 2, 3 Zyklen. Und wenn sie dann merkt, das ist für sie fein, weil das irgendwie gut ist und sie da mehr Wissen hat, mehr irgendwie sich besser auskennt, ist es gut. Wenn sie merkt, boah, das ist eigentlich jetzt wieder so ein Ding, was ich mache und was mich irgendwie stresst, dann schauen wir das an. Und wenn wir dann sehen, erstmal von außen ist alles, wie es sein soll. Es gibt Eisprünge, das passt gut mit dem Zervixschleim, die Progesteronphase ist gut, erstmal ist die Kurve fein, dann sage ich so, dann hör auf zu messen, weil das brauchst du nicht, ne? Wenn du den Zervixschleim kennengelernt hast und verstanden hast, wie der
Stimmt.
aussieht, wenn du fruchtbar bist, mit ein bisschen Routine und ein bisschen heißt wirklich 1, 2 Zyklen mal bewusst drauf achten, ne? Dann ist das, wie du sagst, man macht es irgendwann automatisch und man merkt es einfach. Es ist dann nicht mehr so ein Ding, ich muss jeden Tag mir einen Wecker stellen und irgendwie dran denken, sondern man merkt es automatisch. Man kennt dann irgendwann dieses rinnende Gefühl, man nimmt das wahr, man weiß, okay, ich bin fruchtbar. So. Und das reicht. Und dann habe ich Frauen, die sagen, boah, ich habe aufgehört zu messen und in dem Moment hat es mich einfach entspannt. Ich habe gewusst, wenn der Zervixschleim so ist, ist ein guter Zeitpunkt, dann hatten wir Geschlechtsverkehr und dann zack, war ich schwanger. Das
Wahnsinn, dann ist es echt
passiert.
das Timing einfach immer gewesen,
Es
ne?
ist das Timing, genau. Und deswegen finde ich, wenn man das, also wer das Gefühl hat, ich bin an einem Punkt, wo das für mich wichtig ist, mehr über meinen Zyklus zu lernen, dann würde ich immer sagen, dann fang an. Dann fang an zu messen. Ne? So, du brauchst es nicht allein zu machen. Es gibt gute Bücher, es gibt Beraterinnen. Fang an. So, ne? Das darf man auch in seinem eigenen Tempo machen. Das muss auch nicht. Ne? Es geht ja hier auch, weißt du, wenn es um Verhütung geht, dann ist es wichtig, das Regelwerk zu verstehen, alle Regeln zu kennen, weil dann geht es ja wirklich darum, ich will auf keinen Fall schwanger werden.
Genau.
Aber im Kinderwunsch ist es völlig legitim zu sagen, ich fange mal an mit dem, was mir jetzt erstmal akut am meisten hilft, nämlich zum Beispiel Zervixschleimbeobachtung. Und mache das so Schritt für Schritt. Und wenn ich dann merke, das geht ganz gut, kann ich anfangen zu messen, um einfach einmal zu gucken, ist da so im Groben alles fein, so. Aber wenn ich eben dann merke, das ist eher für mich Stress, dann ist auch okay, wieder aufzuhören.
Klar, ja.
Und das finde ich so, so wichtig, weil dann ist es wirklich, dann habe ich die Kompetenz sozusagen, um beides zu machen, um
Ja.
auch wenn ich jetzt merken sollte, oh, das Progesteron, das ist ein bisschen wenig, das ist eine sehr knappe Temperaturhochlage, dann habe ich einfach eine super Grundlage, um zu sagen, okay, an dem Punkt fange ich jetzt an, ich gucke nach Ursachen, ich schaue, wie kann ich Progesteron unterstützen, ne, auf welchem Weg auch immer. Das ist wichtig zu wissen, weil wenn ich das nicht weiß, dann wird es schwierig, schwanger zu werden und ich eiere rum und warte und warte und das, ne, ist einfach gut zu wissen. Aber wenn alles passt, dann gibt mir die Methode auch die Freiheit zu sagen, ich mache wirklich minimalst Aufwand. Ich schaue auf meinen Zervixschleim und wenn der spinnbar nass flüssig ist, dann weiß ich, jetzt ist gut. So, und das finde ich ist wichtig zu sagen, man muss nicht das ganze Programm abspulen. Es ist total okay zu sagen, ne, ich habe ein bisschen Wissen über meinen Körper gewonnen, ich verstehe ein paar Sachen besser, das gibt mir Entlastung, das schenkt mir mehr Vertrauen und damit arbeite ich weiter.
Super, das finde ich total wichtig, genau. Weil das, ich gucke auf die Uhr und denke, hei, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiterreden, aber weil ich nämlich am Anfang ja wirklich gefragt hatte, bevor wir überhaupt irgendwie eingestiegen sind, Diagnostik und so weiter. Und jetzt hast du schon gesagt, also Minimum 10 Tage. Schöner ist natürlich 12 oder vielleicht auch 14, ne? Die zweite Zyklushälfte, oder ist das nicht so?
Jein, ich weiß, was du meinst. Ich würde das nicht, ich sag das nicht gerne so, weil es klingt immer so, ja, 10 ist okay, aber na ja, ne? Und das stimmt nicht. 10 ist in Ordnung. Punkt.
Ach, okay.
Also 10 reichen.
Ach,
Punkt. So,
okay,
ne?
gut, ja.
10 reichen. Ich habe viele Klientinnen, die haben so einfach 10 Tage und die werden schwanger. Das ist wirklich 10 reichen.
Okay, ah, sehr gut. Das hätte ich auch gerne gewusst. Wobei ich habe dann mit Mönchspfeffer die zweite Zyklushälfte ein bisschen verlängert und irgendwann war dann einfach meine zweite Zyklushälfte irgendwie ziemlich stabil. Die erste kann variieren von der Länge. Das kann dann vielleicht auch auf PCOS bzw. PMOS heißt es ja jetzt mittlerweile, ne, hindeuten. Was gibt es noch so? Was kann mir der Zyklus noch so entschlüsseln?
Also, Die erste Zyklusphase kann variieren, genau. Und ja, das kann auf bestimmte Sachen hindeuten, aber das muss es nicht. Und das finde ich auch wichtig, ne? Also erstmal ist dieser Mechanismus, den unser Körper hat, dass quasi die Eireifung, die erste Phase, sich verlängern kann. Das ist was ganz Normales und was ganz Wichtiges für den Körper, weil das schenkt meinem Körper die Möglichkeit, Fruchtbarkeit zu verschieben, wenn es nicht so gut passt. Und das ist, was total wichtig ist. Das ist richtig
Schlau.
clever von unserem Körper. Weil
Ja.
überleg mal, wenn das immer quasi so ein fester Ablauf wäre und immer nach zack 14 Tagen kommt der Eisprung, würde das bedeuten, wenn ich da gerade eine fette Grippe habe, egal, kommt halt
Ja.
der Eisprung.
Ja.
Das ist eigentlich nicht clever, weil das kostet ja Energie, die mein
Ja.
Körper eigentlich, wenn ich eine fette Grippe habe, lieber ins Immunsystem stecken möchte als in den Eisprung.
Ja.
Das heißt auch, dass die Qualität der Eizelle vielleicht in dem Moment nicht besonders gut ist, weil ich ja eine fette Grippe habe im Körper. Das heißt auch, dass mein Immunsystem ja auf Abwehr programmiert ist.
Ja.
Und ich jetzt, wenn da jetzt Spermien reinkommen, ne, überleg dir das für meinen Körper. Für meinen Körper sind Spermien Fremdkörper. Die haben körperfremde DNA. Das sind keine Körperzellen, die ich eigentlich haben will, sozusagen. Das heißt, wenn mein Immunsystem gerade sehr aktiv ist, weil es gerade irgendeinen Infekt abwehrt, dann haben auch die Spermien wenig Chancen. Ja, das heißt, es ist total clever, dass der Körper Fruchtbarkeit verschieben kann. Das Gleiche ist, wenn ich sehr viel Stress habe, zum Beispiel. Dann ist für meinen Körper halt einfach nicht die Priorität, Mensch, schwanger wäre doch jetzt toll. Sondern dann
Ja.
denkt mein Körper so, ich muss erstmal hier gucken, dass ich wieder, ne, ins
Die
Leben komme
Hauptperson,
und nicht nur im Überleben bin, ne? Also,
ja.
das heißt, das ist ein Mechanismus, der ist super wichtig für unsere Gesundheit, dass der Körper den Eisprung verschieben kann. Das heißt, im Umkehrschluss eine unregelmäßige oder unterschiedlich lange erste Zyklusphase ist erstmal einfach ein Hinweis darauf, dass der Körper Gründe hat, den Eisprung zu verschieben. Und dann kann ich fragen, was sind denn das für Gründe? Was ist denn da eigentlich gerade los? Sind das Gründe, die temporär sind, weil ich weiß, ich bin gerade in einer super Stressphase, ich habe einen Jobwechsel, wir wollen nächstes Jahr heiraten, keine Ahnung, ne? Also einfach irgendwie, es ist viel auf einmal. Oder sind das halt Gründe, die irgendwie tiefer gehen, die vielleicht mit Nährstoffmängeln, mit chronischen Erkrankungen zusammenhängen? Das heißt, auch da habe ich erstmal einen Hinweis zu gucken und mir anzuschauen, was ist denn eigentlich die Ursache? Woran liegt das denn? Aber eben nicht jeder schwankende Zyklus ist ein Problem.
Nee,
Und
ja.
das finde ich super wichtig, weil das ist auch sowas, dass Frauen häufig denken, ja, wenn der nicht regelmäßig ist, dann ist ja irgendwas schon nicht in Ordnung. Nein, das kann einfach sein. Also erstmal sind einfach auch Kurven unterschiedlich lang oder Zyklen. Und dann kann es eben immer auch sein, dass einfach meine Lebensphase gerade so ist, wie sie ist. Und ich kann ja nicht immer was daran ändern. Es gibt halt Phasen, die sind so, die sind anstrengend. Und das haben wir nicht immer nur selber in der Hand, dann sozusagen zu entscheiden, ach, habe ich mal weniger Stress.
Nee.
Natürlich kann ich versuchen, mit Stress besser umzugehen und so, natürlich, ne? Aber manchmal wissen wir alle, ist das Leben halt so. Ne? Und
Ja.
das finde ich wichtig. Und wenn ich aber dann sehe, okay, nein, es muss irgendwas anderes sein. Es ist jetzt eigentlich nichts Besonderes im Außen. Es muss doch irgendwas anderes sein. Habe ich eben einen Hinweis zu gucken, ist die Schilddrüse in Ordnung? Ist vielleicht eine Eireifungsstörung da? Also zum Beispiel ein PMOS aus irgendwelchen Gründen? Ist der Stoffwechsel irgendwie nicht in Ordnung? Gibt es da Baustellen? Habe ich Nährstoffmängel? Habe ich vielleicht zu wenig Kalorien, die ich zu mir nehme? Also fehlt einfach Energie vielleicht auch für die Eireifung? Dann, ne, kann ich einfach so abklappern, kann gucken. Grundsätzlich kann ich natürlich sehen, eben einmal, wie stabil ist das ganze Hormonsystem? Also, wie gesagt, jetzt abgesehen von Phasen, die von außen einfach stressig sind, wie ist das generell, wenn das nicht so ist, wenn außen alles einigermaßen ruhig ist, wie stabil ist dann mein Zyklus? Ich kann natürlich eben sehen, ist die Progesteronphase lang genug? Habe ich da eben Chancen auf eine Einnistung? Oder vielleicht eben ist es schwierig mit der Einnistung, weil sie einfach zu kurz ist? Ich kann generell sehen, am Temperaturniveau kann ich sehen, ne, bin ich eher jemand mit einer relativ hohen Temperatur oder bin ich eher jemand mit einer relativ tiefen Temperatur. Ich bin da zurückhaltend, zu sagen, das heißt dann das oder das heißt dann das, weil ich einfach schon so viele Frauen gesehen habe mit sehr, sehr verschiedenen Zyklen. Und ich weiß, auch da ist die Spannbreite groß. Es gibt Frauen mit sehr tiefen Temperaturen, die sind kerngesund. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, das sind wirklich richtig tiefe Werte, da meine ich jetzt wirklich sowas so unter 36 Grad, ich habe irgendwie Werte 35,6, 35,7, 35,8, würde ich zumindest mal die Schilddrüse anschauen lassen, weil das einfach oft mit einer Unterfunktion der Schilddrüse zusammenhängen kann. Genauso bei sehr, sehr stark schwankenden Temperaturen, die wirklich stark schwanken, nicht um 0,1, 2, 3 Grad, sondern wirklich wirklich stark schwankt. Das kann auf Hashimoto hinweisen zum Beispiel. Also da kann man so ein bisschen gucken. Ich habe gerade Frauen mit Schilddrüsenerkrankungen, die sehen oft tatsächlich auch gut, wenn bestimmte Lebensmittel die Schilddrüse stressen. Das heißt, bei Frauen, die da also mit ihrer Schilddrüse wirklich Themen haben, auch in Behandlung sind, die können mir manchmal sagen, ja, an dem Tag habe ich viel Jod gegessen. Dann sehe ich am nächsten Tag, die Temperatur flippt aus, weil die Schilddrüse durch das Jod so angeregt ist, dass die Temperatur hochschießt. Also das ist tatsächlich einfach auch ganz spannend und auch so im normalen Alltag überhaupt, dass ich mal sehen kann, was stresst meinen Körper eigentlich? Ne, weil dieses Störfaktoren, was wir gerade besprochen haben, also Temperatur ist höher als gewöhnlich aufgrund von irgendwelchen Einflüssen, das ist letzten Endes ein Stressfaktor für den Körper. Das heißt, ich kann sehen, okay, was macht meinem Körper wirklich zu schaffen? Ne? Also, wie reagiert der, wenn ich wenig schlafe? Wie reagiert der, wenn ich Alkohol trinke? Steckt der das weg? Oder sehe ich eigentlich an der Temperatur, das macht dem doch ganz schön zu schaffen? Ich merke das vielleicht nur gar nicht so.
Oder ich überspiel's oder ich
Genau.
sage, da muss ich jetzt halt durch oder was auch immer,
Genau.
ne?
Ne? Also das ist, glaube ich, grundsätzlich einfach, man kommt einfach dem eigenen Körper näher und man
Total.
kriegt so eine Brille von, so, ich gucke da hin und ich will das wissen, weil ich die Signale einfach ernst nehme. Und das ist, finde ich, total schön, weil wir ja leider oft auch lernen, das eher zu überspielen, wie du gerade gesagt hast, ne? Und eher so zu kompensieren, zu sagen, ach naja, muss schon Zähne zusammenbeißen und durch. Man wird so ein bisschen feinfühliger für den eigenen Körper.
Ja, und ich finde, das ist richtig Teamwork mit dem Körper. Also, der spricht ja mit mir und darauf zu hören und darauf das ernst zu nehmen und darauf zu reagieren, das schafft ja wieder so eine liebevolle Verbindung. Und die ist ja auch eben manchmal ein Thema, ne? Das haben wir vorhin auch schon gehabt, hast du auch schon erzählt, dass da manchmal Wut ist oder Enttäuschung oder was auch immer mit dem eigenen Körper. Und der
Richtig.
gibt alles, ne? Der versucht, das genau so zu machen, wie er das gerade für angemessen und richtig hält in dieser Situation. Und das, ja, finde ich, ist total schön. Vielleicht noch kurz, was Unregelmäßigkeiten beim Zyklus angeht. Also 25 bis 35 Tage, glaube ich, ne, gelten
23
als
bis 35, genau.
23
23
sogar.
bis 35.
Ah, okay, das gilt als regelmäßiger Zyklus. Ich will immer normal nicht sagen, weil was ist schon normal?
Genau.
Und alles, was darüber ist, kann einfach auch mal eine Schwankung sein, Ausreißer. Du hast gerade schon gesagt, Krankheit, Stress, was auch immer. Alles darunter oder darüber, wenn ihr das länger habt, könnt ihr euch mal angucken, was dann da los ist. Ne? Okay. Ich gucke jetzt sicherheitshalber mal nochmal. Ich habe ja eigentlich vorher gesagt, ich gucke hier ganz viel auf meine Liste. Ich habe überhaupt nicht auf meine Liste geguckt. Aber ich glaube, ich hatte einfach ganz viel in meinem Kopf, was ich sowieso wusste, irgendwie, was auch gefragt wird. Nee, das hast du alles auch schon gesagt. Also, eine Frage ist halt noch gewesen, wie ob Spermien wirklich teilweise bis zu 7 Tage überleben können im Körper der Frau und wie der Vergleich ist zu außerhalb des Körpers. Also wenn zum Beispiel das Sperma erstmal woanders landet und so also dann reingeschmiert werden kann.
Ja, also da, außerhalb des Körpers können wir relativ klar sagen, das ist tatsächlich einfach schlecht. Also da, das ist für Spermien, die bringen ja ihre eigene Schutzzone mit, das Ejakulat. Das ist ja quasi, bis sie im Körper der Frau landen, ist das sozusagen Nahrung für die Spermien und auch Schutz. Aber tatsächlich ist es nicht so hochwertig wie Zervixschleim. Das heißt, sobald die Chance auf Zervixschleim haben, ne, nehmen die lieber den Zervixschleim, weil der einfach von der Zuckerverbindung her hochwertiger ist und auch stabiler funktioniert. Also außerhalb des Körpers schlecht, innerhalb des Körpers. Ich würde nie sagen, 7 Tage ist ausgeschlossen, weil wir wissen einfach, Körper sind so unterschiedlich. Na, natürlich gibt es Durchschnittswerte, mit denen wir arbeiten und wir sagen, ne, so, also 5 Tage ist so das Normale, länger eher unwahrscheinlich, aber ausgeschlossen ist es sicherlich nicht. Ja, das heißt, das kommt halt auf die Spermien an, wie fit die sind. Das kommt darauf an, wo die landen. Das ist ja auch, also wenn ich jetzt Geschlechtsverkehr habe an einem Tag ohne Zervixschleim, dann hilft mir das relativ wenig, wenn morgen oder übermorgen Zervixschleim kommt, weil bis dahin überleben sie nicht.
Ja, die
Das
brauchen den
heißt,
einfach.
die brauchen den jetzt, in dem Moment, wo sie da landen. So. Das heißt also, wenn die landen in einer guten Qualität, dann, und das sind besonders überlebensstarke Spermien, dann würde ich das nicht ausschließen. Aber es ist definitiv sehr unwahrscheinlich. Also, ne, es ist nicht der Durchschnitt, es ist nicht die Norm. 7 Tage ist schon wirklich eher
Sehr, sehr lang.
unwahrscheinlich, aber sicherlich nicht ausgeschlossen.
Also kann ich aber von 5 Tagen kann ich jetzt auch nicht zwingend ausgehen, aber ist
Klar.
okay. Also es kann auch sein, dass sie vielleicht nur 2 oder nur 3 Tage auch in
Ja.
gutem Zervixschleim überleben.
Deshalb, genau, deshalb finde ich im Kinderwunsch immer, immer, immer macht ein Spermiogramm.
Immer,
Weil
ja.
ich kann natürlich, ich kann ganz viel am Zyklus rumdoktern, ich kann NFP lernen, ich kann noch, ne, also so, das, da kann man natürlich immer gucken, gucken, gucken. Aber wir wissen ja, dass die Ursachen zu ungefähr gleichen Teilen bei männlichem und weiblichem Partner liegen. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich ein eingeschränktes Spermiogramm habe, dann ist das Timing natürlich umso wichtiger.
Ja.
Weil wenn die Spermien nur 2, 3 Tage schaffen, so, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass ich den Zeitpunkt gut abpasse, weil dann
Ja.
brauche ich ja, dass sie schon relativ nah am Eisprung in den Körper kommen, damit sie eben nur 2, 3 Tage schaffen müssen.
Ja.
Das heißt, je eingeschränkter die Spermienqualität ist, umso wichtiger ist das Timing natürlich.
Absolut. Und da an der Stelle, ich betone das immer wieder und ich werde nicht müde, es zu sagen, macht ein Spermiogramm und bitte direkt das Erweiterte. Weil es gibt dieses Erweiterte, ich weiß nicht, das, bei mir hieß es Halo-Verfahren oder bei uns, woanders heißt es anders. Da wird einfach geguckt, wie ist die DNA im Spermaköpfchen. Und das, die können geradeaus schwimmen, die können schnell schwimmen, das können auch viele sein. Aber wenn die DNA da fragmentiert ist, bringt das alles nichts. So, ne? Also dann braucht man so ein Riesenglück, dass da eine gesunde Spermazelle mit dabei ist. Deswegen also Spermiogramm und direkt am besten das Erweiterte.
Genau.
Okay, ach
Das
so,
kann
und
ich
außer.
vielleicht noch sagen. Das ist vielleicht auch
Ja.
ganz interessant noch. Es gibt da ganz spannende Studien tatsächlich auch, inwiefern eben jetzt die Zyklusbeobachtung tatsächlich hilft, dabei hilft, schneller schwanger zu werden. Und das ist ganz spannend, denn also wir wissen, dass vor allem innerhalb des ersten Jahres die Chance auf eine Schwangerschaft deutlich steigt, wenn Paare quasi wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Also Stichwort Timing, das ist eigentlich auch logisch, ne? Wenn man sagt, okay, man schaut ein Jahr lang, die Paare, die das nicht wissen, die einfach quasi Pi mal Daumen irgendwann Geschlechtsverkehr haben und die, die das gezielt machen, da ist die Chance deutlich höher, wenn sie, ja, also vor allem in den ersten Zyklen, je länger man das dann laufen lässt, umso mehr gleicht es sich an. Aber, und das finde ich super, super spannend, selbst bei Paaren mit längerem unerfülltem Kinderwunsch, und mit länger meine ich mindestens ein Jahr, aber quasi in dieser Studie war der Durchschnitt ungefähr 3,5 Jahre, also zwischen einem und 8 Jahre unerfülltem Kinderwunsch, im Mittel quasi 3,5 Jahre, selbst bei diesen Paaren war die sozusagen die Schwangerschaftsrate immer noch höher als bei denen ohne Zyklusbeobachtung. Also auch dann, wenn die Fruchtbarkeit aus irgendeinem Grund eingeschränkt ist und der Kinderwunsch schon länger besteht, selbst dann hat dieses das Timing verbessern, die Fruchtbarkeitszeichen lesen, lernen nach, und das ist auch spannend, in dieser Studie haben die Paare eine wirklich einmalige und eine kurze Basic-Einführung bekommen, quasi. Also so ein Mini-Quick 30 Minuten Zervixschleim intensiv.
Ja.
Und selbst damit war die Schwangerschaftsrate deutlich höher. Das finde ich
Oh.
einfach total spannend. Ich
Boah.
meine, klar, eigentlich ja gar nicht überraschend, wenn man sich das überlegt. Natürlich macht das Timing natürlich was aus. Aber das finde ich tatsächlich nochmal gut, auch so für sich mitzunehmen, dass auch dann, wenn man schon viel probiert hat und auch dann, wenn der Kinderwunsch schon länger besteht, das wirklich nochmal so ein Punkt sein kann, der zum einen die Chance verbessert und zum anderen aber auch einfach für sich selbst was verändert.
Total. Und das ist einfach wirklich auch so wichtig zu sagen, weil klar wisst ihr total viel, wenn ihr lange im Kinderwunsch seid. Ihr habt euch belesen, teilweise hat man das Gefühl, die haben ein Medizinstudium hinter sich, die Mädels,
Ja.
ne? War bei mir ja genauso. Und gleichzeitig ist es so individuell und kann so schwanken. Und das, ich finde, das hast du ja auch so deutlich gemacht jetzt heute, auch hier im Gespräch und sowieso immer in deiner wunderbaren Arbeit. Guckt euch das ruhig nochmal an. Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie denken, na, vielleicht wisst ihr einfach nur nicht, wann es soweit ist oder sowas, sondern
Ja.
das ist ganz fein und das ist einfach ja was ganz Besonderes, finde ich, und wirklich eine Kommunikation, die man da mit seinem Körper irgendwie eingeht. Und guckt euch das ruhig nochmal an. Tut einfach so, als würdet ihr bei null anfangen und guckt euch wirklich nochmal genau an, habe ich eigentlich wirklich alles bedacht? Weiß ich wirklich genug, um das echt einschätzen zu können, oder verlasse ich mich zu sehr auf äußere Geschichten wie irgendwelche Tracker oder was auch immer. Und ich mache jetzt einfach mal diese Basic-Geschichte und guck wirklich auf mich. Das lohnt sich einfach total und das zeigt ja diese Studie dann wirklich extrem.
Ja,
Ja.
ja.
Ne? Und damit will
Ja, und
man
wie
ja.
du sagst, ne, das hat gar nichts damit zu tun, dass man das irgendwie so bewertet von außen, so, also du machst das
Nein.
nicht richtig, sondern ich finde im Gegenteil, es ist einfach schwer, das richtig zu machen, weil die Informationen so widersprüchlich sind, weil auch oft so die Zugänge fehlen, weil man oft auch gar nicht weiß, ne, wo soll ich eigentlich anfangen und so. Deswegen, ich glaube, das ist eigentlich normal, dass man da ein bisschen orientierungslos auch vielleicht ist oder irgendwie denkt, ne, ich habe halt das mal irgendwie gelernt, ich denke, ich weiß Bescheid, aber vielleicht merke ich dann doch, es schadet gar nicht oder es tut dann doch irgendwie auch gut, da noch mal genauer drauf zu gucken. Und im besten Fall führt es einfach dazu, dass ich wieder mehr Vertrauen habe in meinen Körper.
Ja, weil ich merke, wie er mit mir arbeitet eigentlich,
Ja,
ne? Und mit
genau.
mir arbeiten möchte auch. Wow, vielen, vielen Dank, Anne. Ganz kurz noch, das Sperma außerhalb des Körpers, wie lange überlebt das?
Schwierig, eine genaue Zahl zu sagen, kommt auch ein bisschen drauf an, wo natürlich, ne? Also zwischen Minuten, also Minuten, wenige Minuten.
Sekunden bis Minuten wahrscheinlich nur irgendwie.
So, irgendwie, genau.
Okay. Was sind wir bitte für ein Wunderwerk, oder? Und der weibliche Körper ist doch, bah, ich finde das immer wieder so faszinierend, was da für Wunder passieren und ach, irre, toll. Vielen, vielen Dank für deine Expertise, für dein Wissen, deine Erfahrung und dass du uns daran hast teilhaben lassen. Das ist wirklich ganz, ganz wertvoll. Vielen lieben Dank, Anne.
Herzlich gern.
Und euch wünsche ich natürlich, dass ihr vielleicht ein bisschen neugierig geworden seid und sagt, okay, ich dachte eigentlich, ich weiß total viel und ich glaube, ich weiß auch viel, aber ich traue mich noch mal ganz neu drauf zu gucken, ohne selbst zu hart zu mir zu sein, sondern einfach wirklich zu sagen, nee, ich mache das jetzt noch mal. Ich tue mal so, als würde ich da ganz neu dran gehen. Da vielleicht eröffnet euch das noch mal komplett neue Sichtweisen oder auch wirklich neue Erkenntnisse und, was Anna so schön gesagt hat, ein anderes Vertrauen vielleicht auch noch mal zu und in euren Körper. Das wünsche ich euch von Herzen natürlich, dass das Wunder passiert und ja, alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge.